Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer hässliches Wetter-Ausgabe der Fotografie mit Chris Marquardt. Hallo.
Ich bin gerade so ein bisschen geflasht, weil ich hier über meine Kopfhörer die Intro, dieser Bass-Drop am
ist
Ende,
krass, ne?
ist ja. So geil.
Es ist halt vor allen Dingen auch Stereo, das ist dann hinterher im Podcast Mono, aber eventuell immer noch.
Schade eigentlich.
Ne? War ich auch so mieses Wetter?
Nö. Also es ist ein bisschen grau und so, aber Schnee haben wir noch keinen. Und
hier ist so, also hier in Berlin ist gerade so das, was wir Kölner als uselig bezeichnen.
Ja, genau, uselig ist es schon ein bisschen. Heute hat es genieselt.
Genau. Ja,
ja. Ach du, ich sitz eh nur drin.
Wer nicht? Wir müssten uns mal langsam überlegen, ob wir nicht diese Fotoserien, weißt du, so, ich mache jeden Tag ein Foto von mir selbst, ob wir das nicht mal wieder beleben.
Du willst jeden Tag ein Foto von dir selbst machen.
Gab es auch dann, mal so Leute, die so Serien gemacht haben über Jahre.
Ja, aber über die Pandemie, das wäre ja dann, da brauchst du ja immer mehr Weitwinkel.
Arschloch.
Also ich zumindest ja, hier. Ja, ich rede nicht von dir. Nein.
Und das Schlimme ist ja, ich hatte mir ja letztes Jahr schon so eine Rudermaschine gekauft, ne? Mhm. Um auch hier drinnen ein bisschen Sport machen zu können. So. Und ich habe ja wirklich seit Februar ungefähr einen Tennisarm. Der,
vom Rudern?
Nee, einfach so. Ich vermute mal hier Mausarm oder sowas. Der jetzt so seit 4 Wochen ungefähr besser wird. Und hab dann irgendwie direkt, als es wieder ging, das Rudergerät aufgeklappt. Und danach konnte ich wieder meinen Arm nicht bewegen. Das
ist echt. Ja, also mit dem anderen Arm rudern,
genau,
so einarmig.
Einarmige Ruderer, Bandit. Es nimmt kein Ende, aber es nimmt ja auch kein Ende. So.
Reden wir über Fotografie.
Das ist schlimm. Ja,
du kommst ja auch wenig raus zum Fotografieren, ne? Du
weißt,
wenn
davon
du
mal
wenig
abgesehen,
rauskommst.
Ja, das davon ist mal ja abgesehen. Und wenn du mal rauskommst, habe ich immer noch, sage ich ja auch seit Monaten. Und wenn ich mal rauskomme, bin ich irgendwie nicht so. Ich bin nicht happy genug, um fotografieren zu gehen.
Ja, das ist so diese unterschwellige. Diese unterschwellige Pandemie-Depression, die wir alle haben gerade. Ja. Ich glaube, da bist du auf jeden Fall nicht allein. Das gibt
Nein, auf keinen Fall. Und ich bin ja noch, und du ja vermutlich auch, also ich bin ja in einer absolut privilegierten Situation. Ich bin ja noch nicht mal gezwungen, jeden Tag in ein Büro zu fahren oder sowas.
Mhm.
Same, seit die mich da beim Radio rausgeschmissen haben, muss ich meine Wohnung zum Arbeiten so gut wie gar nicht mehr verlassen. Und die paar Produktionen, die ich vor Ort mache, also das Letzte, was ich gemacht habe, war dann für den AWO-Podcast eine Sendung, die man auch, ja, komm mal eine Viertelstunde früher, ohne Test kommst du hier nicht rein. Mhm. Also die sind dann halt auch sehr vernünftig irgendwie und das auch, ohne dass es staatlichen Zwang gibt. Aber das, ja. Und ich möchte da gar nicht wissen, wie es erst Leuten geht, die gezwungen sind, ja, jeden Tag mit irgendwie so Nasenpimmeln noch zu verbringen und sowas. Also es muss grauenhaft sein.
Ja, ich hab jetzt mit meiner Steuerfrau gesprochen, wegen paar Geschichten hier und so. Ich glaube, also so Land Niedersachsen möchte irgendwie die Soforthilfe zurückhaben und so Zeug. Das ist gerade nicht schön. Die muss jeden Morgen sich in die Öffis werfen und da hätte ich sowas von gar keinen Bock drauf.
Ja.
Also die Leute tun mir leid, die das müssen.
Ja, ja, ja. Nee, Öffis ist auch vor allen Dingen, ich weiß nicht, also ich fahre halt nicht im Berufsverkehr mit den Öffis, weil ich nicht muss. Ich würde es auch versuchen zu vermeiden, wenn ich müsste, aber was ich so aus dem Berufsverkehr höre in Berlin, ist zumindest in der U-Bahn, also BVG, der gelbe Dienst, dass da eine sehr große Maskendisziplin herrscht im Berufsverkehr. Wenn ich so unterwegs bin, die Strecken, die ich fahre, sind halt S-Bahn. Das ist sowieso noch mal ein bisschen fieser immer in meiner Wahrnehmung. Da hast du also teilweise 30% ohne Maske, so Leute, die dann sich extra noch ein Croissant kaufen und über 10 S-Bahn-Stationen ein Croissant mümmeln, damit sie ihre Maske nicht aufsetzen müssen und so. Das ist ganz krass, ja.
Also hier in Niedersachsen, Hannover-Raum und so, ist die Disziplin gut, zumindest da, wo ich es sehe, da, wo ich es mitbekomme.
Weißt du, eigentlich müsste man eine Fotoserie machen, Nasenpimmel oder so, aber ist dann ja, wo willst du sie veröffentlichen, ne? Kannst du hinterher fragen,
Deutschland,
guten Tag, ich
in
halte,
Deutschland,
guten Tag, Arschgesicht, ich würde gerne ein Foto veröffentlichen, darf ich?
Ja, das ist, glaube ich, schwierig.
Es ist so schade, ne? Meinst du, das kriegen wir irgendwann mal in den Griff, dass wir einfach sagen, was draußen passiert, passiert draußen und ist darum auch fotografierbar und veröffentlichenbar. Das ist doch
in Deutschland, also das Thema Persönlichkeitsrechte und Streetfotografie und so weiter und Kunstfreiheit und was weiß ich alles und Urheberrecht und so weiter, das ist ein Riesenthema, in dem ich selber, obwohl ich ja professionell fotografiere, nicht wirklich ganz tief drin stecke.
Ja. Ja.
Also weil es einfach, da gibt's ganz viele Graubereiche und so weiter. Wir hatten da auf Happy Shooting mal einen Anwalt dazu befragt, ja, und der hat uns das alles schön erklärt, aber es ist tatsächlich halt auch immer, fehlen immer noch gewisse Urteile, weißt du?
Da gibt's, ich finde das echt schade.
Ja, andererseits, also ich sag mal, Persönlichkeitsrechte sind natürlich auch Rechte und je nachdem, wo du bist. Also wenn du in New York auf der Straße bist, da kannst du jeden fotografieren.
Ja, ja, und ich finde das
kann dir keiner was.
Ich finde das gar nicht schlecht. Straße. Also das ist so dieses, hatten wir glaube ich schon mal, ne? Dieses Häuserverpixeln auf Google Street View, was hier in Deutschland ja irgendwie exzessiv gemacht wurde, weil die Leute glauben, dass die Fassade ihres Hauses was mit ihrer Persönlichkeit, das ist eigentlich sehr traurig, davon auszugehen, dass das so ist. Aber ich fände es halt schöner, wenn das weg wäre, weil dann könntest du Leute fotografieren, die lustig aussehen. Und weil, wenn du sie
ja,
dissen
aber
willst, also Leute, die Fotos machen, um Leute im Internet zu dissen auf irgendeine Weise, die machen es ja eh.
Also mir wäre es natürlich auch lieber, wenn man einfach jeden fotografieren könnte. Das wäre aus künstlerischer Sicht wäre das super. Aber jetzt stell dir vor, du bist gerade irgendwie unterwegs und machst ein Gesicht, was weiß nicht, was halt im falschen Kontext irgendwie völlig kacke aussieht und das wird irgendwie überall an die Wände gepflastert.
Wie wahrscheinlich,
Spaß machen.
Wie wahrscheinlich ist denn, dass das passiert?
Sehr unwahrscheinlich.
Ne?
Das hängt ein bisschen von deinem Gesicht ab, aber.
Ja, klar. Und es ist vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht gibt es dann irgendwann eine Fotoserie Holgi bohrt Nase oder so. Aber mein Gott, dann gibt es halt eine Fotoserie Holgi bohrt Nase.
Ja, sieht halt nicht jeder so wie du. Ist ein schwieriges Thema. Ich habe da auch noch keine 100% abschließende Meinung dazu. Werde ich wahrscheinlich auch nie haben.
Ja, ich witzigerweise schon. Ich bin da total gnadenlos mit mir selbst und darum auch mit den anderen.
Wahrscheinlich.
Du siehst scheiße aus, ja, lern damit zu leben.
Na gut. Reden wir über andere Dinge.
Über Fotografie?
Also über Fotografie, ja, aber nicht über die hier unten auf der Straße, sondern ich habe für heute mal, um das ein bisschen thematisch hier mal so einen Themenblock zu machen.
Ja.
Dachte ich, wir reden mal ein bisschen über Space.
Astrofotografie.
Kannst du da Echo drauflegen?
Space. Könnte ich machen.
Doch, kann
ich machen.
Soll ich
machen? Okay. Nee, warte, ich mach mal eine Schnittmarke und du sagst nochmal Space. Achtung, pass auf, dann lege ich dann mal so nochmal. Worüber reden wir heute, Chris?
Space.
Danke. Mal gucken, ob ich das hinkriege.
Ist okay. Ich habe, wie gesagt, so ein paar Sachen habe ich mal rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Und zwar reden wir zuerst über Thomas Prescott. Der ist nach 6 Monaten wieder von der ISS zurückgekommen.
Prescott, ja.
Prescott, schreibt man Presquet, nicht wie man denkt, dass man Prescott schreibt.
Du meinst, der heißt Presquet?
Presquet. Ich glaube, vielleicht wird er auch so gesprochen. Ich glaube, der ist irgendwie Kanadier.
Ah,
oder nee, Franzose ist er.
Franzose,
wahrscheinlich Presquet. Ist egal. Auf jeden Fall war der 200 Tage auf der ISS und hat da seine Astronautendinge gemacht. Und er hat eine knappe 250.000 Fotos geschossen.
Bam! Das ist aber ziemlich viel. Also nicht?
245.000 durch 200 Tage, das sind am Tag um die 1200 bis 1300 Bilder.
Wie hat der das gemacht? Hat der das automatisiert irgendwie oder hat der einfach den ganzen Tag Arbeitsfeuer gemacht? Leck mir am Arsch mit euren Experimenten! Knips, knips, knips.
Wahrscheinlich hat er einen Timer und hat das irgendwie ans Fenster geklebt. Also nee, keine Ahnung. Diese Bilder sind sehr vielfältig. Also das ist jetzt nicht irgendwie nur Zeitraffer und solche Geschichten, wo natürlich naturgemäß viele Bilder anfallen. Aber er war da oben und hat neben dem, was er so gemacht hat, vielleicht war das auch Teil dessen, was er da gemacht hat, das weiß ich nicht genau. Ich basiere das Ganze hier gerade auf einem Peter-Pixel-Artikel, der so ein bisschen drüber schreibt und dann auch ein bisschen ihn noch zu Wort kommen lässt. Da sind dann auch noch so diverse Videoausschnitte dran. Also er hat ganz viele so ja auch Flugfelder von oben, also wirklich, wirklich Sachen, wo man auch Städte erkennt und irgendwelche Bauwerke erkennt oder irgendwelche geologischen interessanten Geschichten, irgendwelche großen Wasserflächen und sowas, interessante Wolkenformationen. Also auch Zeug, was durchaus einfach künstlerisch sehr interessant ist.
Hm. Gibt's irgendwie eine Sammelseite dafür oder so?
Naja, es gibt ein paar Dinge. Und zwar gibt es zum einen diesen Artikel, da sind Bilder drin. Und von diesem Artikel aus ist eben auch sein Twitter-Account verlinkt. Weil er ist jetzt dabei, das ganze Zeug zu sichten, was bei einer 250.000 Bilder nicht so einfach ist.
Da kann ich ihm ein Buch empfehlen, Monsieur Pesquet. Chris Marquardt hat ein Buch geschrieben. Wie hieß das? 1000 Pix? Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt.
One Hour, 1000 Pix, genau. Das wird er schon selber hinkriegen, nehme ich an. Aber er hat halt nicht so, wenn ich unterwegs bin, dann mache ich ja immer abends ein halbes Stündchen und dann sind die Bilder vom Tag irgendwie verschlagwortet und bearbeitet und so weiter. Ah. Und das hat er nicht die Zeit zu gehabt. Das heißt, der hat jetzt wirklich einen Riesenberg Bilder, auf die er erstmal irgendwie reagieren muss. Und na,
da würde ich aber doch einfach mal hingehen, ganz dreist und sagen, so passt mal auf, Freunde, ich bin für euch unter Einsatz meines Lebens ins Weltall geflogen. Community, mach mal meine Fotos.
Also ich persönlich würde wahrscheinlich keinen an meine Bilder lassen, bevor die nicht fertig sind.
Okay.
So aus, so aus
Verschlagwortung und so, okay.
Ja, das schon, aber du musst ja aussuchen, das ist der eine, ne? Du musst Auswahl treffen. Du kannst ja nicht 250.000 Bilder online stellen, wo vielleicht die Hälfte irgendwie ja,
stimmt.
schlecht sind oder Duplikat oder sonst was. Dann hast du vielleicht Bilder, die du geiler findest als andere Bilder. Das heißt, du willst die vielleicht irgendwie mit einem Rating versehen, mit Sternchen, mit ja, Verschlagworten, klar. Wenn du die selber gemacht hast, die Bilder, ist es wahrscheinlich relativ einfach, die zu verschlagworten, weil du hast sie ja gemacht. Das heißt, du hast ja noch die direkte Erinnerung. Was ist das? Stell dir vor, müssen jetzt Leute erstmal anfangen hier.
Genau. Was ist das für
ein, genau. Abzugrasen und um irgendwie so, also das weiß nicht.
Was ist das für ein Gebirge? Hm.
Ja. Aber ja, fand ich bemerkenswert auf jeden Fall.
Aber hallo.
Dass der jetzt hier. Und sein Twitter-Account, da fängt er jetzt an, nach und nach so Bilder rauszuwerfen.
Okay. Also dringend folgen.
Ja, Link in den Shownotes. Eine weitere Bilderquelle ist mir jetzt gerade wieder untergekommen, der Flickr-Account von SpaceX. Mhm. Ja, SpaceX fliegt ja regelmäßig ins Weltall und mittlerweile ja auch Personen mit diesem Crew Dragon-Modul. Aha. Und die haben relativ früh schon angefangen, ihre Fotos, also erstens mal natürlich auch schöne Fotos zu machen, weil wenn sie eins gut können, dann ist das tatsächlich die Publicity ja. mit ihren, ich finde ja die Präsentation, diese Livestreams immer super geil moderiert.
Absolut, ja, ja.
Es ist, also ich sitze da teilweise echt gebannt davor.
Das finde ich eigentlich das Faszinierende, es ist nur Raumfahrt. Also es ist ja, es ist aufwendig, es ist gefährlich, es ist teuer, aber am Ende, eigentlich ist es ja fast trivial.
Fast.
Ne, also wir machen das so lange schon.
Aber
eigentlich holst du damit ja kaum noch einen Hund hinterm Ofen vor. Aber
was heißt da trivial?
Ja,
also Raketen landen auf der Erde so stehend und
klar, das ist dann neu, aber das guckst du einmal und denkst, wow, das haben sie gut hingekriegt. Und
ich kann 10. das immer wieder gucken. Echt?
Also bei mir ist das wirklich so, das ist die 10. Nachricht, wir sind schon wieder in den Weltraum geflogen. Bei der 10. Nachricht denke ich, oh ja, prima. So, also ist halt normal geworden irgendwie.
Bei mir sind es die Bilder, die immer einschlagen. Also dieser Flickr-Account, die machen übrigens alle Bilder mit CC, also Creative Commons, mit Non-Commercial und Namensnennung. Das heißt, du kannst die Dinger locker auch für dich selber verwenden. Und jetzt sind gerade kürzlich so ein paar Bilder da rausgefallen, wenn du mal diesen Flickr-Account aufmachst, diese Seite, und dann mal so ein klein bisschen runterscrollst, diese Bilder, wo diese Rakete aus dem Bodennebel steigt. Boah. Ist das abgefahren?
Das ist geil.
Da war tatsächlich so eine recht niedrige Dunstschicht und da siehst du gerade noch diese vier Türme rausragen. Das sind so Blitzfänger, falls es irgendwie halt
steht sogar gibt. Dabei, wie die aufgenommen haben. Das finde ich super.
Ja, ja. Und dann hast du, also das ist echt abgefahrener Scheiß. Ja. Richtig gut. Naja,
das. Ja, und das Problem ist halt für den Klimawandel verantwortlich, ne?
Die Raumfahrt.
Die Raumfahrt. Habe ich dir nie erzählt. Ich habe einen, du triffst ja auf dem Campingplatz, triffst ja immer Bescheuerte, ne? Also da sagen wir mal.
Das will ich jetzt aber mal genau wissen, weil ich kürzlich mal eine Rechnung gesehen habe, die ausgerechnet hat, wie viel Abgas diese Raumfahrt.
Du bist auf dem völlig falschen Weg, mein Lieber.
Hinterlässt. Okay, weil das ist nämlich, das ist vernachlässigbar, weil die ja
Thema,
so selten
starten. Thema Klimawandel beim Bier auf dem Campingplatz in Mecklenburg-Vorpommern vor 3 Jahren, glaube ich, war das. Aha. Bla bla bla, ne? Irgendwann kommst du ja, also das ist ja so ein bisschen das Problem bei, oder zumindest mein Problem, was ich bisher sehr häufig angetroffen habe auf Campingplätzen, dass du da immer so eine ganz komischen, ja, man nennt sich Schwurbler heutzutage, oder? Also du triffst, aus irgendeinem Grund hast du verstärkt mit Schwurblern zu tun. Ich weiß nicht, woher das kommt.
Vielleicht kommt von den Gartenzwergen.
Vielleicht liegt es an mir, vielleicht liegt es daran, wo diese Campingplätze waren und so. Ich habe so meine Theorien, aber egal. Jedenfalls, ne, so Schwurbler, also so ein Teilschwurbler, du bist Journalist, dann kann man dir ja sowieso nichts glauben, also so auf dem Niveau ungefähr. Aber Klimawandel ist real. Also da war er dann dabei. Aber es ist natürlich völliger Blödsinn, dass es irgendwie am CO2 und sowas liegt, sondern es liegt an den ganzen Raketenstarts. Sag ich, wie meinst du denn das jetzt? Sagt er, ja, hast du mal gesehen, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst?
Dann tut dir der Fuß weh?
Na, kommt's. Der Typ ist wirklich davon überzeugt gewesen, dass die Raketenstarts die Erde, also den Planeten in Richtung Sonne verschieben würden, weil,
nee.
Ja.
Nee.
Ich war der Mann. Nee.
Nein.
Ja, ja, ja.
Nein.
Ja, der war echt speziell, der Typ.
Ich meine, irgendwie schon.
Wenn du doof bist, dann, ach Quatsch. Das ist doch viel zu wenig. Also ich meine, wenn du gegen Fußball trittst, da ist viel mehr Impuls als, weißt du, also Masse, Impuls und so. Ich war so perplex, ich war nicht in der Lage, ihm das sinnvoll zu erklären, warum das nicht sein kann. Ich weiß, was du meinst. Das sind Mikrometer, die dann aber, weil das Ding sich dreht, das mändelt sich ja am Ende dann raus. Aber das, also.
Ja, nee, du musst halt aufpassen, dass du die Raketenstarts immer rundum gleichmäßig den Globus verteilst.
Sonst hast du den
von
Salat.
Allen Seiten gleichmäßig drückt.
Genau, sonst hast du den Salat.
Ach, und deshalb sind wir näher bei der Sonne und deshalb werden wir wärmer auf der Erde.
Wahnsinn, oder?
Holy shit.
Das Schönste ist, und das war das bei dir
ja
jetzt gerade auch
so. Neue Dimension.
Genau. Das Schönste daran ist, und bei dir war das jetzt gerade genau auch so, immer wenn ich das erzähle ich genau bis hin, wegen der ganzen Raketenstarts. Ja, weil guck doch mal, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst. Und dann warte ich, bis bei beim Empfänger dieser Nachricht der Groschen fällt. Und das dauert
mir nicht gefallen.
Das dauert sehr, sehr lange in der Regel, weil das so abwegig ist, da kommst du von alleine nicht drauf.
Ist alles, ja, gut, okay.
Ja, hast du mal geguckt, was passiert, wenn du gegen Fußball trittst?
Ja, ich breche mir deine Zehe oder sowas. Okay, also SpaceX Fotos, bedient euch, ist alles ganz toll.
Boah, sind da geile Bilder dabei, ey.
Ja, vor allem wenn du ein bisschen runterscrollst, also eines meiner Lieblingsbilder ist ja, warte, ich muss mal ein bisschen runterscrollen, ich schicke dir am
Parabeln,
besten.
Diese Parabeln, die dann.
Ja, jetzt pass auf, ich schicke dir nochmal eins meiner Lieblingsbilder, weil das ist hier Copy, das darfst du auch noch in die Shownotes packen. Das ist da endlich mal in richtig guter Qualität. Die haben ja kürzlich in Boca Chica in Texas, wo sie ihr Spaceship, ihr Starship oder so heißt es, glaube ich, bauen, haben die ja kürzlich mal diesen Booster und das Starship aufeinander gesteckt, testhalber zum Fit-Testing. Und das Ganze ist also in irgendwie 70 Meter Höhe oder so. Und da haben die so mit so einer DJI-Drohne halt das Ganze auch gefilmt natürlich. Und während so von oben mit dem größten Liebherr-Kran, den es gibt, quasi dieses Starship oben auf den Booster gesetzt wird, haben die dann eben mit dieser Drohne gefilmt. Und du siehst dann Leute, die da an diesem Starship in so Hubwägen. Also die
stimmt,
haben
das sind Hubwagen. Ja, stimmt, das Hubwagen. Sind so eher so das, Steiger,
das sind,
ne? Ja.
Das sind die, aber die haben halt unglaublich lange Arme, die sind also irgendwie 50 Meter oder so hoch, vielleicht auch 70. Die das dann da irgendwie machen und rundherum Seile, um das festzuhalten, oben dieser Kran und dann diese Flossen, diese Grid-Fins, die irgendwie 5 Meter lang sind, ein riesen Dinger, die dann beim Landen dieses Boosters quasi das Ding lenken. Und das Ganze in schwarz-weiß und abgefahren.
Ja,
sehr geil. So was von abgefahren. Naja gut, also Bilder SpaceX. Nächstes Thema, teilweise fotografisch, und zwar geht es um das NASA Scientific Visualization Studio.
Okay.
Na, die NASA hat ja ganz viel Zeug da oben im Weltall und die haben aber auch so einen gewissen Bildungsauftrag. Und den nehmen sie unter anderem über das Visualization Studio wahr, wo sie im Prinzip alles Mögliche visualisieren. Also da geht es um Climate-Geschichten, da geht es um Earth Science, da geht es um Agrikultur, also um die Landwirtschaft, da geht es um irgendwelche hier Ozonlöcher, Luftqualität, Feuer, Wildfires und so weiter.
Das ist das, was man haben will, wenn man sagt, ach, lass mal gucken, wie ist denn eigentlich die Waldfläche, wie hat die sich denn über die Jahre verändert
Zum
und so.
Zum Beispiel, genau, da findest du solche Sachen. Und findest halt Sachen sehr gut visualisiert und erklärt, teilweise aus Fotos, teilweise aus Daten. Da gibt's so Sachen wie zum Beispiel hier Eis in der Arktis und wie sich das über die Jahre verändert hat und solche Geschichten. Das Zeug ist alles frei zugänglich.
Und vor allen Dingen ist da ja wirklich riesiger Bedarf. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal auch so mit meinen Umweltforschern hier für den Helmholtz-Podcast spreche. Eine der Fragen, die ich fast immer stelle, ist, gibt's das irgendwo auch in visualisiert? Gibt's das irgendwo in einer solchen Weise aufbereitet, dass Leute wie ich einfach nachvollziehen können, was passiert und vielleicht sogar die Modelle, also die Prognosen oder die Modelle, die in die Zukunft gehen, vielleicht auch noch eingepreist sind. Dass ich sage, okay, genau. Ich drehe jetzt mal die globale Temperatur um 2,7 Grad hoch und was heißt das denn eigentlich für den Grundwasserspiegel in Berlin oder so? Also solche, das herrlich.
Klar, ist schwer aufzulösen dann auf so einen Grund. Über Sonnenbeobachtung und über Marsmissionen und natürlich Astrobilder und schwarzes Loch und also wirklich so alles, was halt so die NASA tut, wird da Hubble Space Teleskop und bla. Also das ist echt abgefahren. Wenn du da mal auf Galleries gehst und dann mal einfach runterscrollst, dann hast du so Themenbereiche, in denen es da Bilder gibt. Kannst du verwenden? Kannst du überall verwenden? Das Zeug ist quasi public.
Ist das Public Domain? Aber nee, das ist wahrscheinlich auch wie bei SpaceX non-commercial. Ne? Das heißt, wenn ich es in Podcast irgendwie als Bild einpflege.
Ich glaube, commercial ist okay. Ich glaube, also NASA-Bilder, Fotos und so weiter, die sind tatsächlich alle Public Domain. Da wäre dann nämlich zum Beispiel noch als weitere NASA-Quelle.
Stimmt. In der Wikipedia, das sind immer Public Domain-Bilder von der NASA. Ja, stimmt.
Da gibt's zum Beispiel die NASA Image and Video Library. Also wenn du nur Bilder willst. Ja. Keine aufbereiteten Visualisierungen, sondern nur Fotos, Videos oder Audio, dann gehst du mal auf images.nasa.gov und da findest du Bilder. Wenn man da mal auf Most Popular klickt, da kriegt man dann mal so hier Earthrise und irgendwelche Planetengeschichten oder irgendwelche hier Astronaut beim Spacewalk oder hier hochaufgelöste Bilder von der Mondoberfläche oder Space Shuttle bei Nacht und was weiß ich.
Also was interessant ist, ich könnte mir vorstellen, so Raumfahrt, Raumflugfotos gibt's bei SpaceX geilere, weil die das verkaufen müssen. Aber so Deep Space Exploration, weißt du, Nebel,
irgendwelche Planeten. SpaceX hat zum Beispiel keine Bilder vom Mond.
Genau.
Also auf dem Mond mit Astronauten und so weiter. Oder eben Sachen, die das Hubble gemacht hat, die kriegst du halt bei der NASA. Ist völlig abgefahren. Also, und das alles Public Domain. Kannst du nehmen, kannst du benutzen, kannst du T-Shirts von machen, wenn du willst.
Ach.
Tja. Und jetzt
noch eins. T-Shirts von machen, Entschuldigung.
Ein letztes Thema.
Entschuldigung. Gibt's das eigentlich? T-Shirts machen. Es gab mal irgendwann so eine Phase, wo alle in so irgendwelchen komischen Space-T-Shirts rumgelaufen. Passiert das noch oder war das auch nur sowas?
Keine Ahnung. Naja. Ich nicht.
Nee, ich auch nicht.
Wir müssen über eine Kamera reden.
Nein! Ich habe mich gerade von meiner Fuji getrennt.
Sag mal so, ich garantiere, dass das dir bei dir kein Gas auslösen wird. Das ist nämlich die größte Digitalkamera der Welt. LSST. Legacy Survey of Space and Time, LSST, ist ein Programm zur Abbildung des Himmels, und zwar über die Zeit. Und dafür wurde ein sehr unkonventionelles Teleskop gebaut, nämlich eins, was schnell in relativ schneller Wiederholung Wide Field, also relativ weitwinklige Bilder vom gesamten südlichen Himmel machen wird für 10 Jahre.
Boah.
Und dazu haben sie eine Riesenkamera gebaut, was eigentlich ein Teleskop ist. Mhm. Das Ganze ist, wenn man es umrechnen würde, eine Blende 1.2 Teleobjektiv mit einer effektiven Brennweite von 10.310 Millimeter.
Ja, auch. Das
ist nicht viel für ein Teleskop.
Ich wollte gerade sagen.
Normalerweise hast du so Teleskope, die decken so Bruchteile eines Grades ab, also ja. Bogendingens. Also wenn man hier so quasi in den Himmel guckt, dann hat man halt winzige Bereiche, die ganz weit vergrößert werden. Und dann hast du Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, die dann sagen, ich brauche mal Teleskopzeit, die buche ich mir jetzt beim Teleskop XY. Genau. Da möchte ich mit dem Filter diesen Bereich im Himmel so angucken. Und dann wird das gemacht, dann haben die Bilder und dann können die damit was tun. Ich sag ganz vereinfacht gesprochen. Und was dieses LSST machen wird, ist, es wird quasi alle paar Stunden irgendwie den kompletten Himmel abgrasen.
Aha.
Die werden dort mit einem 3,2 Gigapixel-Sensor, dieses Ding ist 3 Tonnen schwer ungefähr,
ja,
hat immerhin ein Blickfeld von 3,5 Grad. Der Mond hat ein 0,5 Grad.
Okay, ich wollte gerade fragen, wie viel ist denn mein 50 Millimeter Objektiv? Was ist das denn für ein Blickfeld?
Irgendwie 45 Grad oder so. Das hört sich erstmal wenig an, aber der Mond hat ein 0,5 Grad. Das heißt, du machst ein Bild vom Mond und der passt da auf jeden Fall irgendwie siebenmal rein, ja, im Durchmesser. Dazu haben sie 189 CCD-Sensoren zusammengepappt. Jeder macht 16 Megapixel. Die ganzen sind irgendwie in 9er-Gruppen organisiert. Der gesamte Sensor, also das Sensor-Array, hat 64 Zentimeter Durchmesser. Das kannst du also noch so in der Hand halten.
Ne? Aber ist trotzdem die Vorstellung.
Hat 3200 Quadratzentimeter. Und die Optik ist auch eine Spiegeloptik. Also das muss man auch irgendwie knicken, diesen Lichtstrahl. Aber es sind dann zwei große Linsen, oder außen und innen, die äußere hat 1,60 Meter Durchmesser, die innere noch 1,20 Meter. Das Ganze hat Wechselfilter, die robotisch da rein und raus geswappt werden können. Das dauert irgendwie 2 Minuten. Diese Filter sind 75 Zentimeter groß. Also nichts mit Filtergewinde und so.
Ich will einfach die Größenverhältnisse. Das hat sowas wie so, es ist gute russische Industrieware.
Weißt du, so ungefähr, ne?
Super.
Das Ganze ist runtergekühlt auf minus 100 Grad. Das sind CCD-Sensoren. Die werden auch sonst so in der Astrofotografie gern eingesetzt mit Kühlung drauf. Also minus 100 Grad.
Das geht noch. Das ist.
Damit da jetzt nicht ständig Eiszapfen dranhängen an diesem Sensor, ist das Ganze natürlich im Vakuum. Das heißt, die innere Linse ist auch gleichzeitig irgendwie das Vakuum-Siegel. Darf halt nichts reinkommen.
Mhm.
Und die Außenlinse ist auch nochmal irgendwie versiegelt, das ganze Ding, weil die gesamte Kamera mit Stickstoff gefüllt ist. Ja, und das Ganze haben sie gebaut, sind jetzt wohl noch dran. Das wird 2022 in Chile im Vera Rubin Observatory installiert werden. Und alle 15 Sekunden soll das Ding ein Bild machen.
Da haben Generationen von Astronominnen und Astronomen hinterher dran zu rechnen.
Krass. Also wir reden von Peak-Datentransfer 3 Gigabyte pro Sekunde,
ja,
was da rausfällt. Im Durchschnitt sollen es so um die so ein 0,5 Gigabyte pro Sekunde sein. Und pro Nacht werden sie 15 Terabyte an Bilddaten
sein. Geil. Ja, und da brauchst du dann hinterher wirklich irgendwie eine KI, die da irgendwas auswertet, aber boah, geil.
Was du damit bekommst, und das finde ich, das ist, glaube ich, das Interessante, oder eines der interessanten Dinge ist, du hast halt eine kontinuierliche Abfolge der Bilder.
Ja.
Bisher ist das oft so, dass du halt irgendwie Teleskopzeit kriegst, dann kriegst du deine Bilder und dann ist auch schon wieder gut.
Ja, aber beziehungsweise machen ja auch mehrere Leute diese Teleskopzeit. Also du hast dann schon von einem Himmelsausschnitt Beobachtungsdaten über mehrere Jahre, aber die musst du sammeln, die musst du aufbereiten. Dann musst du auch gucken,
ist es halt,
welches Objekt ist denn nicht mehr an seinem Platz? Also welches Objekt ist in Aufnahme 3 nicht mehr, das in Aufnahme 1 noch war? Was könnte das sein? Wo ist es langgezogen? Und das hast du jetzt quasi in Echtzeit damit. Das ist
fast.
Absolut geil, ja.
Fast. Es ist noch nicht ganz Video, aber ich sag mal, in den Zeiträumen, in denen da Dinge passieren, ja, ist das durchaus durchaus cool.
Und
das Ziel ist halt unter anderem Erforschung von Dark Matter und solchen Geschichten.
Ja. Hatten wir gerade
10 Jahre.
Erforschung von Dark Matter mittels Gravitationslinsen hatten wir gerade in einem anderen Podcast, nämlich dem Nachthimmel im Dezember.
Wahnsinn. Ja, auch übrigens das erste Testobjekt, was sie damit fotografiert haben, war ein Kohl.
Ein was?
Ein Kohl. Ein Romanesco. Das ist dieser fraktale Blumenkohl.
Ja, ja, Grüne. Ja. Aber wie haben sie den? Wo haben sie denn
den? Den haben sie irgendwo in so eine Kiste mit so einer Lochblende irgendwie als Projektor dann das quasi auf das Array projiziert oder so, um das zu testen.
Okay.
Fand ich lustig. Es gibt halt so Bilder von diesem Array von einem
Kohl.
Von einem Kohl. Das ist geil, oder? Ja, das ist das LSST. Ich bin gespannt, was da rausfällt. Also
ja, erstmal nix. Also erstmal so viele Daten, dass sie die irgendwo speichern und verarbeiten müssen. Und dann werden sich da jede Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dran setzen und sich überlegen, was man mit diesen Daten alles machen kann, was man da alles suchen kann. Das ist super. Ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn riesige Datenmengen anfallen, dass du in 10 Jahren immer noch aus diesem Datenschatz neues Wissen erzeugen kannst. Das ist cool.
Ja. Also ich hab dir mal so einen ganzen Sack voll Links rübergeworfen.
Ja, ist alles in den Shownotes, genau.
Da. Ja, das war's vom Space.
Ich habe auch ein Thema mitgebracht, beziehungsweise ist es eher ja eine Frage, weil ich ja nach wie vor auf dein Wissen angewiesen bin. Das Wetter wird jetzt usselig, habe ich am Anfang gesagt. Es ist jetzt grau, es ist Nieselregen. Es wird irgendwann auch Winter, dann liegt vielleicht auch mal ein bisschen Schnee, aber vielleicht eher nicht. Wie passe ich denn eigentlich mein Fotografieverhalten an die Jahreszeit an?
Dazu müsste ich natürlich erstmal wissen, wie ist denn dein jetziges Fotografieverhalten?
Nein, ich meine jetzt nicht an wie kriege ich die Antriebsschwäche weg? Das das meine ich nicht, sondern worauf achte ich eigentlich im Winter? Also wenn die Sonne scheint, ist das Licht sehr hart, ne?
Ja, also so ein paar Dinge, die eigentlich jeden Winter, wenn es mal anfängt zu schneien, interessant wird. Also die Kälte, die macht dir deine Akkus schneller leer, macht sich schneller leer, sondern sorgt dafür, dass weniger rauskommt aus den Akkus. Wenn man die dann aufwärmt, dann kommt wieder was raus. Also insofern, wenn man sich länger im Kalten bewegt. Nicht wundern, wenn die Kamera früher schlapp macht. Vielleicht noch einen Ersatzakku mitbringen, den man so am Körper trägt, in der Innentasche, wo es ein bisschen wärmer ist. Das funktioniert dann schon ganz gut. Belichtungstechnisch, überdeckter Himmel macht schönes, flaches Licht. Also ist nicht so knackig, nicht so kontrastig.
Ist aber auch
das ist an sich
weniger Licht, ne? Wir haben weniger Photonen unterwegs, oder?
Ja, es wird ein bisschen abgeschirmt. Das ist aber bei heutigen Kameras kein Thema. Die gleichen das dann schon irgendwie aus. Du hast halt, sagen wir mal so, weniger Definition in den Dingen, ne? Wenn die Sonne scheint, dann hast du halt härtere Schatten und dann hast du halt irgendwie auch mehr Struktur, mehr Textur. Und wenn du nur ganz weiches Licht hast, weil halt der ganze Himmel irgendwie eine große Wolke ist, dann hast du halt irgendwie Licht von allen Seiten. Aber ich finde das ganz schön. Also es macht halt weiche Bilder oft, so gefühlt.
Es macht allerdings auch, also zumindest das Wetter jetzt, also wie gesagt, grauer Himmel, Nieselregen bis leichte, wie nennt man das denn so, nicht, also etwas stärkerer Nieselregen. Das macht die Farben so blass,
die gehen weg,
und
ne?
Matschig. Ja, ja. Kann ich das irgendwie, das muss ich hinterher in der Nachbearbeitung reparieren, oder?
Ja, du hast aber, das ist das Schöne, du hast dann Bilder, die tatsächlich wenig Kontrast haben, auch wenig Sättigung haben. Und dann kannst du ruhig mal ein bisschen in die Extreme gehen, mal mit diesen Reglern spielen, mal Kontrast ganz nach rechts zu gucken, was passiert. Da ist nichts Verwerfliches dran. Was ich gerne mache bei so einem Wetter ist, ich lasse den Himmel weg. Also bei der Komposition des Bildes. Also so grauer Himmel ist halt langweilig, ja, ne, im Bild.
Ja.
Und deshalb versuche ich dann eher, den halt zu ignorieren, weil der macht Bilder dann auch irgendwie so ein bisschen.
Das heißt, das Haus bildfüllend fotografieren sozusagen.
Mehr bildfüllend, mehr rangehen, mehr die Kamera ein bisschen nach unten richten. Mhm. Weil es war so ein schöner blauer Himmel im Sommer mit ein paar knackigen Schäfchenwolken, der ist ja geil. Aber die graue, trübe Suppe, naja, okay. Und beim Belichten, also für Winter ist halt, wenn's schneit, ist halt immer das Problem, dass die Kameraautomatiken immer noch gerne die Bilder zu dunkel machen.
Ah ja.
Also hast das Phänomen, dass die Kamera versucht, quasi im Durchschnitt richtig zu belichten. Also nimmt quasi so, ich meine, im Idealfall macht es auch schlauer, aber im Normalfall nimmt die Kamera halt irgendwie einen Durchschnitt der Helligkeit und passt das dann so an, dass das irgendwie schon passt. Und wenn da viel hell ist, dann macht die Kamera es halt tendenziell zu dunkel, hast halt diesen grauen Schnee, und wenn dann draußen es grau ist, dann hast du halt doppelgrau. Ne? Dann ist halt die graue Stimmung und zusätzlich diese noch dunkleren Bilder, was dann auch so ein bisschen düster daherkommt. Wenn man sich da nicht sicher ist, kann man zum Beispiel einfach mal so ein Bild auf dem Bildschirm neben einem weißen Fenster, so ein leeres Browserfenster oder so, mal sich angucken, und dann sieht man relativ schnell, ob das zu dunkel ist oder nicht. Es fällt dann sofort auf. Und das sind so Sachen, wo man entweder beim Fotografieren sagt, na, ich mache Belichtungskorrektur, ich korrigiere ein bisschen nach oben, mach's ein bisschen heller, oder du machst hinterher einfach ein bisschen den Belichtungsregler nach oben, damit das Weiß auch ein bisschen freundlicher daherkommt. Mhm. Und dann sind die Bilder relativ schnell schon angenehm.
Ich habe gerade auch gedacht, jetzt so ISO 100 in die analoge ist wahrscheinlich auch eher eine schlechte Idee, ne? Lieber ein bisschen mehr.
Nee, das ändert ja nichts, weil die Automatik, also wenn du mit einer Automatik arbeitest, ist es völlig egal, welche ISO du hast.
Naja, aber dann verlängert sich im Zweifelsfall die Belichtungszeit so sehr, dass ich verwackle.
Wenn es draußen Schnee hat und du mit ISO 100 fotografierst, wirst du nichts verwackeln.
Ich gucke gerade die ganze Zeit aus dem Fenster und denke, das mit ISO 100, da will meine Kamera wahrscheinlich automatisch eine Zehntelsekunde draus machen.
Nein, das fühlt sich nur so an. Es ist gar nicht so schlimm. Also okay. du hast auch im Winter, wenn es grau ist, immer noch relativ viel Licht. Das ist gar nicht so wild. Da würde ich mir jetzt also über die Belichtungszeit keine Gedanken machen. Und ich sag mal, sobald Schnee da ist, kämpfst du eher mit zu kurzen Belichtungszeiten.
Ja.
Und wenn Schnee und Sonne ist, dann ist Schlittenfahren. Dann ist aber hier, dann hast du die härtesten Kontraste, die du haben kannst. Da kämpft dann die Kamera so richtig.
Ja. Ah, naja, aber ist ja egal, weil wir gehen ja sowieso nicht mehr raus.
Eben.
Scheiße. Naja.
So. Du. Lass uns Fragen beantworten. Nee, lass uns Bilder schauen.
Bilder gucken, ne? Ja, genau. Ab hier fängt jetzt der Videostream an. Nee, beziehungsweise ab hier fängt jetzt das Video.
Moment, ich muss erst Aufnahme. Jetzt habe ich Aufnahme gedrückt. So, jetzt nochmal.
Also hier, ab hier fängt sozusagen das an, wo man die Bilder schaut. Also das Video fängt hier an.
Ja, ist übrigens
russische Industrieüberleitung. Ja.
Ist egal. Ich finde das übrigens, es kommt Feedback und die Leute finden es ganz gut, was wir hier machen. Also wir machen ja hier den Videoteil, die Bilderschau, da beschauen wir uns Bilder an und besprechen die, und wer das jetzt nur hört, der kann in den Shownotes unten mal auf den Videolink klicken, und wer das jetzt nur auf Video sieht, der möge wissen, dass wir hier noch vorne und hinten schon, noch einen längeren Audioteil haben.
Schon eine halbe Stunde geredet haben und im Zweifelsfall hinterher noch eine halbe Stunde reden, ja. Oder mehr.
Versprich mal nicht zu viel. Also lass uns Bilder gucken. Ich habe drei Bilder ausgewählt. Ja. Übrigens, wir sind immer dankbar für eure Bilder. Also schickt ruhig ein. Und als Belohnung gibt es die Möglichkeit, dass wir hier drüber reden und das auch zeigen. Das erste ist J-O-P.
J-O-P ist Technik, die begeistert.
Technik, die begeistert.
Altes, heruntergekommenes Kraftwerk.
Ja, es ist, oh Gott, wie heißt das denn? Ich muss nochmal schauen. Das ist irgendwo irgendwas mit Erlebniskraftwerk oder so.
Ja.
Also das ist irgendwo im Osten, glaube ich, so eine alte Industrieruine, die so ein bisschen aufbereitet ist, die man besuchen und besichtigen kann. Und das scheint mir hier so eine Schalthalle von so einem Kraftwerks zu sein. Altrostig, vergammelt, alte
vor allen Dingen
Anzeigeinstrumente.
Dieser grau-grüne Hammerschlaglack auf den, ja.
Und das Bild ist so von der Ausführung her so wie, also da also eigentlich nicht mein Favorite, weil es ist so relativ stark HDR, ne? Du hast ja relativ viel, es sieht schon fast wie so gemalt aus teilweise, weil du einfach so Kontraste hast, die so eigentlich in der Natur gar nicht aussehen. Ja. Das hat natürlich den Vorteil, dass du in so dunklen Ecken, also das ist mit mehreren Belichtungen quasi hinterher zusammengerechnet.
Ja, das ist halt sehr dunkel in diesen Kraftwerken. Ich war auch schon häufiger in solchen Sachen. Es gibt ja auch in Sachsen-Anhalt die Dingens, wie heißt es hier schnell, Ferropolis. Und dann gibt es auch noch in, schon wieder vergessen, wie das Kraftwerk hieß. Nee, Quatsch, das war in Peenemünde. Da gibt es auch solche alten Kraftwerksanlagen, die du besichtigen kannst.
Ja,
da ist es immer Duisburg sehr, sehr so, dunkel ja drin.
Genau.
Da zu fotografieren ist echt schwer. Also ich bin da eigentlich mehrfach dran gescheitert. Es gibt bei mir im Flickr zwei, drei Fotos dieser Art, aber die sind alle nicht ansatzweise so.
Also. Ja. Und das ist halt eine der Möglichkeiten, damit umzugehen, ist eben diese HDR-Geschichte zu machen. Kannst du idealerweise sogar aus der Hand machen. Mhm. Das heißt, du hast einfach deine Kamera auf Belichtungsreihe stehen und hast dann irgendwie 3 bis 5 Bilder, die quasi in schneller Sequenz hintereinander mit verschiedenen Belichtungen gemacht werden und dann hat der Rechenknecht was zu arbeiten dran.
Aber ich mag sowas ja sehr, ne? So Industrieruine finde ich
ja immer total
spannend. Was ich gerade denke ist, ich habe ja immer noch das Problem, ne? Die stürzenden Linien, so das ist ja immer noch was ich nicht intuitiv richtig hinkriege.
Da stürzt nichts hier.
Der hat sich an den Senkrechten orientiert, ne?
Das ist auch bei Architektur eigentlich ganz sinnvoll, sich an den Senkrechten zu orientieren. Also die parallel zum Bildrand zu machen oder parallel zum Gitter im Sucher oder so.
Was ich übrigens sehr, sehr lustig finde an diesem Kraftwerksbild, Technik, die begeistert von Job, ist dieser eine Stahlbenzinkanister, der da so einfach so auf dem Boden rumsteht, als einziges bewegliches Ding in diesem ganzen Foto. Und durch diesen HDR-Effekt sieht der aber so aus, als würde der da gar nicht stehen. Als hätte den dahinter
jemand so reingefotoshoppt.
Und zwar schlecht reingefotoshoppt. Weißt du, der sieht aus, als eigentlich sieht das aus, als hätte den jemand da drauf geklebt und das dann nochmal abfotografiert. Das ist sehr, sehr lustig.
Das ist ein Artefakt dieser HDR-Geschichte.
Super.
Ist aber für solche Sachen, also das bringt natürlich auch so ein bisschen die Texturen raus weiter. Also insofern passt das schon. Der Rost und diese Farbigkeit mag
ich. Sehr geil. Was ich sehr schade finde, ist, dass man es nicht vergrößert kriegt. Also ich würde würde ich gerne richtig reinzoomen können.
Ist halt je nach Einstellung, Flickr kann man das einstellen. Diese, so am Rande, weißt du, wie diese Stahlkanister heißen? Also die Amis nennen das Jerrycan.
Jerrycan.
J-E-R-R-Y-Can. Und ich habe kürzlich gelernt, dass das Jerry ein abwertender Begriff war für Germans aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die Deutschen hatten diese Stahlkanister und deshalb war das ein Jerrycan. Okay. Also heute nennen sie das halt Jerrycan und keiner denkt drüber nach, was es bedeutet, aber das ist quasi so eine, so wie Kraut oder so für die Deutschen. Jerrycan.
Schönes Bild.
Ja.
Kann ich lange reingucken, weil es da so viel zu sehen gibt, obwohl es nichts zu sehen gibt. Also es macht ja nichts mehr, ne? Es ist ja tot, aber es ist trotzdem überall diese ganzen Instrumente und Anzeigen und Regler und Schieber. Super.
Wir hatten mal Fotoworkshop gehalten im Landschaftspark Duisburg, in Lappadu. Und dort kannst du das ist ein alter Hochofen und eben auch heute kulturmäßig erschlossen. Und da kannst du als Konferenzraum den Schaltraum vom alten Kraftwerk mieten.
Oh.
Und da ist halt eine Wand von diesem Konferenzraum ist halt so alte Schaltpanels mit irgendwelchen Schalterchen und Lichtchen und Anzeigeinstrumenten und was weiß ich alles. Das hat schon Stil.
Absolut, ja.
Gut. Nächstes Bild ist auch im düsteren Bereich angesiedelt von Rainer.
Ah, schade, man kann es nicht runter. The owner has disabled downloading of their photos. Das ist schade.
Ja, das ist 500px. Das erste war auf Flickr, das ist jetzt 500px. Das geht aber gerade noch, weil du hast rechts oben diese Pfeile und kannst das zumindest.
Nee, ich meinte mit dem Flickr-Bild. Also das Technik, die begeistert, kann man nicht runterladen. Und ich habe ich ja, glaube ich, bei der letzten Sendung auch schon gemacht, dass ich die Bilder aus der Fotoschau in den Podcast, also ins MP3 reingecodet habe, sodass du, wenn du dein Handy in die Hand nimmst, dein Podcatcher dieses Foto auf deinem Handy zeigt, während wir darüber reden. Was ich eigentlich eine sehr schöne Funktion finde. Geht aber jetzt bei dem Bild von Job nicht.
Kannst du an Job vorbeiarbeiten und einfach einen Screenshot machen?
Ja, nee, aber der hat den Download disabled und das hat er aus einem bestimmten Grund gemacht und das werde ich mit Sicherheit nicht missachten. Also das, nee.
Ja.
Schade, na gut.
Das nächste ist von, wie gesagt, von Rainer, das Graves, wie gesagt, wieder auf der dunklen Seite angesiedelt. Ist so ein bisschen ähnlich, hat auch so ein leicht unwirkliches Ding. Das ist so eine Gräber, mehrere Gräberreihen. Das sieht aus wie so ein Soldatenfriedhof. Weiß jetzt nicht, wo das ist, aber...
Nee, das ist kein Soldatenfriedhof. Vorne rechts liegen Elisabeth Fischer und Christa Schmidt.
Okay, vielleicht ist das aber irgendwas aus dem Krieg oder aus dem Krieg. Ist egal, es ist auf jeden Fall viele Leute, die mit kleinen gleichen Kreuzen bestattet sind,
ja.
Mit Blümchen davor und das Ganze bei Dämmerung oder im Dunkeln. Vielleicht ist es auch nur nachträglich so runtergezogen, das kann auch sein. Aber ich glaube, das ist so beim, sieht so aus wie beim Mondschein.
Ja.
Und hat, wie gesagt, auch so eine Durchzeichnung. Das hat auch schon so einen HDR-Charakter, weil diese Kreuze schon interessant beleuchtet sind, finde ich. Und die, so diese ganze, wobei es ist eine Langzeitbelichtung. Du siehst es oben an dem Baum. Der hat nämlich so komisch puschelig aussehende... Sekunden. Ja, hat oben so puschelig aussehende Zweige und das heißt, die haben sich im Wind bewegt.
Ah, daher kommt es. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie hat der das gemacht? Aber der hat das gar nicht gemacht, der hat das einfach genommen.
Das passiert so. Und ja, fand ich interessant, weil das, wie gesagt, auch so an dieses Düstere anknüpft. Und ja,
es passt halt sowieso auch zu meinem Nicht-Blitzen-Fetisch, ne?
Ja, da ist nichts geblitzt. Das sieht nach Mondlicht aus. Ja. Da siehst du auch die Schatten, die harten Schatten von den Kreuzen. Also gehe ich mal von aus, dass da einfach der Mond im Himmel stand.
Ja, steht leider nicht dabei, wo das ist und was das für ein, was das für Gräber sind, hat mich auch noch interessiert, ja.
Sind da Daten auf den Bildern? Bis 1944, ja, das sieht mir nach Krieg aus.
Ja, aber was, ne? Ist das irgendwie ein wie nennt man denn das? Massengrab ist das falsche Wort. Aber das sieht, macht halt irgendwie, weil das halt alles, das immer der gleiche Grabstein ist und so aufgereiht, was ist irgendwie, es sieht so aus, als wäre das Gräberfeld, das zu einem Ereignis gehört, weißt du?
Ach so, das kann durchaus sein.
Bei diesem Angriff sind so und so viel 100 Leute gestorben, die haben wir alle da beerdigt oder so.
Das ist bei der meisten Software, die du heute verwendest, werden ja diese Geodaten nicht mit hochgeladen oder werden aus dem Bild entfernt, also die Metadaten. Das musst du, glaube ich, bei Lightroom zum Beispiel, musst du explizit dazu sagen, bitte mit allen Metadaten exportieren. Und dann muss die Plattform, auf die du es hochlädst, das auch noch unterstützen und es anzeigen. Flickr macht das schon lange. Die haben das tatsächlich, glaube ich, die sind da Pioniere. Die haben tatsächlich relativ früh schon Bilder auf einer Karte
anzeigen. Ich wollte gerade sagen, die blenden ja dann sogar kleine Karten ein. Das finde ich sehr, sehr angenehm,
ja. Ja, und last but not least, drittes Bild von Marcel, nachts am Teufelstisch. Und was hat Marcel gemacht? Also Teufelstisch ist irgend so eine Steinformation.
Formation in Kaltenbach in der Südwestpfalz. Kleine Karte auf Flickr.
Ja, was macht Marcel? Also er hat, sieht mir so nach einem Selfie aus fast schon, also ein Selbstporträt. Er sitzt unter diesem Teufelstisch, also das sind so zwei so Steinsäulen, auf denen oben so wie ein Tisch, wie ein Tischplatte aus Riesenstein ist. Das ist groß. Also das ist nicht klein, das Ding. Willst du auch nicht auf den Kopf kriegen, da bist du weg. Und das aber bei Nacht. Also auch wieder, wenn man in die EXIF-Daten schauen, das ist hier eine 30-Sekunden-Belichtung.
Strahlt das unten, von unten strahlt er den Tisch mit einer Taschenlampe oder was auch immer an, ne?
Genau, da ist nämlich Lightpainting dabei. Also man sieht die Sterne am Himmel, es ist also eine Nachtaufnahme, alles ist schön düster. Und was hat er gemacht? Er hat so eine Stirnlampe oben auf dem Kopf, glaube ich. Oh, wenn man das richtig sieht. Und mit der leuchtet er quasi das Ding an. Wenn du 30 Sekunden hast, kannst du also quasi wirklich so wie mit dem Pinsel das Ding beleuchten, anmalen und
dann ach so, du meinst, so der hat nicht einfach nur die ganze Zeit diesen einen Punkt, der sehr hell beleuchtet ist, angestrahlt, sondern ist so ein bisschen hin und her gefahren.
Ja, du okay. siehst das an dem rechten unteren, an der rechten unteren Säule, das ist so ein heller Lichtpunkt, den hat ja. er wahrscheinlich tatsächlich. Also das sieht sehr typisch aus für Light Painting, wenn man nicht überall gleichmäßig malt, dann, dann kriegt man so Fleckigkeit.
Neues. Das ist so New World Approaching gerade, die Idee, 30 Sekunden belichten und dann mit einer Lichtquelle das, was du aufnimmst, nochmal abstreifen. Auf die Idee wäre ich von alleine auch nie gekommen.
Ich weiß noch, das ist auch schon Jahre her, unser jährlicher Klostergeister-Workshop, der übrigens nächstes Jahr wieder stattfindet, aber schon ausverkauft ist. Da haben wir mal, da habe ich nachts, dachte ich, ist also 27 Fotoverrückte und Tag und Nacht gemeinsam in diesem Gebäude und drumrum. Und nachts dachte ich, draußen ist ein Gewitter, Wetterleuchten, was ist los? Und nee, war es nicht. Da sind dann ein paar von den Workshops sind nachts rausgegangen und haben die Kirche hell geblitzt. Wir haben die Kirche hell geblitzt. Das heißt, die haben auch Nachtaufnahme, also Kamera auf Stativ, die Kirche irgendwie mehrere Minuten belichtet und sind dann mit ihren kleinen Aufsteckblitzen, die sie runtergenommen haben von der Kamera, rumgerannt und haben peng, peng, peng diese Kirche immer wieder angeblitzt, um die hell zu kriegen. Hat funktioniert.
Schick, auch nicht downloadbar. Schade. Dann gibt es diesmal keine Fotos im Podcatcher. Edge, Badge.
Naja. Stimmt.
Naja,
tja,
müssen wir durch.
Da habe ich jetzt auch keine. Ja, also für die zukünftigen Uploads, möglichst kein Instagram, weil die Bilder da nur so grottig im Web dargestellt werden und möglichst downloadbar, damit Holgi sie auch in die Sendung mit reinnimmt.
Ja, aber dann machen dann irgendwie 100 Leute ihre Bilder downloadbar und 3 davon schaffen es in die Sendung und alle anderen sagen sich dann auch, warum habe ich das jetzt downloadbar gemacht? Ich wollte doch eigentlich nie meine Bilder downloadbar machen. Bitte, was ihr wollt. Nehmt da mal bitte keine Rücksicht auf mich.
Default ist, glaube ich, downloadbar, aber ich weiß es nicht. Ich bin schon zu lange auf. Ich habe schon lange keinen neuen Flickr-Account mehr gemacht.
Apropos, wo du gerade Foto-Storage und so, also Glass, ne? Diese App, die du mir vor einigen Monaten, einigen Sendungen empfohlen hattest, das entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblings-App.
Ist das schön?
Weil, also was ich ein bisschen vermisse, ist so dieses Teilen, ne? Also so wie bei Twitter, ne? So Retweet sozusagen, Repost. Das ging aber bei Instagram ja auch schon nicht. Und das hat mich da auch schon immer genervt. Aber was ich halt toll finde, ist, das ist so clutter-free. Da sind nur Fotos. Das ist nach wie vor, und ich habe festgestellt, man muss einfach auch vielen Leuten da folgen, damit der Stream irgendwie funktioniert. Und das ist gerade noch so ein bisschen schwierig, weil da sind noch nicht so viele Leute, weil, ja,
naja. Diese Discovery ist auch ein bisschen holprig, würde ich sagen.
Ja.
Aber da haben sie schon angekündigt, dass sie da dran schrauben werden.
Und man kann mittlerweile auch rausverlinken. Das heißt, ich kann ein Foto, das ich auf Glass veröffentliche, dann auch einfach per Link irgendwo anders hinschieben.
Mache ich immer wieder mal, so auf Twitter und so kommt dann
irgendwie. Und ich find's wirklich toll. Ja, also. Und ich bin jetzt halt immer dabei, so abends immer so ein bisschen zu gucken, wer hat denn ein Foto. Viele haben dann natürlich auch nur 2-3 Fotos erst da, weil sie genau wie ich das auch erstmal nur ausprobieren wollen. Ja, aber ich habe schon ein paar gefunden, die Fotostreams haben, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich scrolle so über Fotostreams und wenn ich denke, oh, dann folge ich.
Ja, deshalb kleiner Tipp an die Leute, ich folge nämlich, also bei mir ist die Discovery folgendermaßen, irgendjemand folgt mir.
Ja.
Oder kommentiert auf eins meiner Bilder und dann gucke ich, dann interagiere ich natürlich mit diesem Kommentar in der Regel und dann gucke ich mir auch an, was diese Person so hochgeladen hat. Und wenn mir das gefällt, dann folge ich auch. Wenn jetzt also jemand neu auf dieser Plattform ist und losgeht und Chris pfafft und so, solltet ihr schon ein paar Bilder haben, weil ich gehe nachher nicht nochmal zurück und gucke 4 Wochen später, ob da vielleicht Bilder sind.
Wie bei mir, exakt wie bei mir. Dass ich denke, ach, da guckst du mal, der hat ja ein nettes Header-Bild, aber dann ist da kein Foto drunter oder nur ein Foto drunter. Und wenn mir das nicht gefällt, dann folge ich dem auch nicht. Und dann, was eigentlich auch wieder schade ist.
So funktioniert das halt.
Ja.
Leider. Na gut, also Glas.
Ja, super.
Damit sind wir am Ende des Videoteils angelangt. Und ich drücke jetzt auf die Stopptaste. Und wer weiterhören möchte, darf das auf dem Podcast tun. Sag tschüss.
Ach so, tschüss. Stimmt, ist ja fürs Video.
Tschüss, Video. So, ist gestoppt. Wir haben Fragen.
Fragen, Fragen. Ah ja, gut, da sind auch genug Fragen für die nächsten 2-3 Sendungen. Das ist doch schön. Moment, was? Wo ist denn hier Name?
Also das ganz so, oben, da ist so ein PDF verlinkt. Das kannst du mal parallel dazu.
Da ganz oben ist ein PDF. Ah, da, das.
Im Ovaya. Obersten Kommentar ist so ein Link, den muss man sich rauskopieren.
Wie kriege ich denn hier den Link zu den Pics? Warte mal. PDF, Copy, zack, zack. So, ja. So, jetzt kann ich die Frage nicht mehr lesen. Ah ja, jetzt. Erste Frage kommt von Adel. Ihr hattet eure letzte Folge über UFOs gesprochen. Wäre es nicht mal interessant, UFO-Fotos in einer Bildkritik zu unterziehen? Im Jahr 2017 gab es in der Photographers Gallery in London eine Ausstellung mit einigen der wichtigsten, in Anführungszeichen, UFO- und auch Alien-Fotos. Ich würde zumindest sehr gerne hören, was Chris zu João Valério da Silvas Fotos von einem Außerirdischen sagt oder zu den UFO-Fotos von Billy Meyer. Ach, darum sollte ich das aufmachen. Jetzt bin ich mal gespannt.
Ja, also da gibt es, das ist eine Press-Release, da geht es wohl über diese Ausstellung Conspiracy Week, das war wie gesagt im Februar 2017. Und wenn man da so ein bisschen runterscrollt, da sind so ein paar UFO-Bilder. Ich sage jetzt mal, Bildkritik ist natürlich schwierig, weil wir wissen, also zumindest gehe ich jetzt mal von aus, dass die meisten wissen, dass es super. Keine UFOs gibt. Ja, also zumindest
super, das eine Image 3 von Billy Meyer. Ja. Das ist der Klassiker des fliegenden Pappkartons.
Naja, du hast halt
super.
Ja, also das sind so, also ich erinnere mich so aus meiner Kindheit, ne, so UFO-Bilder, die waren dann in Peter Moosleitners Magazin irgendwie, der dann da irgendwelche esoterischen Schwurbeleien dazu geschrieben hat, und diese Bilder leben natürlich alle von Unschärfe. Ja. Also ganz alleine schon deshalb, weil nicht mal, dass man nichts erkennt, sondern diese Bilder, wenn sie nicht hinterher geschnippelt und retuschiert sind, da ist halt irgendwie eine Radkappe, die jemand durch die Luft wirft. Und die ist nicht auf der gleichen Ebene wie hinten der Berg. Das heißt, du hast einfach eine Schärfentiefe, du hast ein Schärfentiefe-Problem bei diesen Bildern. Und je weiter du das UFO an den Hintergrund bringen möchtest, desto größer muss das sein, damit es noch im Bild auftaucht. Ja. Und das heißt, du musst quasi in der Unschärfe, die durch Kamera und Filmmaterial und was weiß ich, verwackelte Haltung und so weiter kommt, musst du quasi das Problem der Schärfentiefe kaschieren, damit das einigermaßen realistisch aussieht. Wenn du was gebastelt hast, sagen wir jetzt mal natürlich heutzutage hier mit Photoshop und Co., dann hast du natürlich, ist das forensisch relativ leicht rauszufinden, weil du Bilder aus mehreren Quellen hast, die dann andere Rauschstrukturen haben und so weiter. Also das Bildrauschen, was auch tatsächlich vom Sensor kommt und teilweise echte Struktur hat, kannst du relativ zuverlässig sogar feststellen, ob das jetzt gefaked ist oder nicht, oder ob über das bestehende Bildrauschen nochmal ein zweites drüber gelegt wurde, damit man das erste nicht sieht. Ja, aber wir haben heute alle 4K-Kameras, 4K-Videokameras in der Tasche.
Keine UFO-Fotos mehr.
Diese Unschärfen sind halt, ja, ansonsten kompositorisch, ne, also Bildkritik ist ja jetzt nicht nur technisch, sondern auch kompositorisch. Also der Alien von João Valério da Silva, das Image Nummer 1 in diesem PDF, ist natürlich. Also ich weiß nicht, was ich da sehe. Vielleicht sehe ich da irgendwie so ein Big Jim, so eine Figur.
Genau, Big Jim.
Erinnerst du dich?
Ja, das war der, wo du auf den Rücken gedrückt hast, und dann hat er irgendwas mit dem Arm gemacht, ja. Hm?
Ich hab den damals nicht bekommen.
Oh Gott.
Ich hab einen Knockoff bekommen.
Das ist bitter. Ich weiß,
Eltern haben einen Knockoff bekommen, der nichts mit dem Arm gemacht hat, wenn du hinten drauf gedrückt hast.
Ich hatte einen Big Jim, und was ich noch viel krasseres hatte, ich hatte einen Evil Knievel.
Oh, du Arschloch.
Ich hatte einen Evil Knievel.
Der mit dem Motorrad.
Ja, mit dem Motorrad.
Zum Aufziehen.
Ja, was heißt aufziehen? Da war ja so ein Schwungrad drin, das so angekurbelt hast.
Genau,
mit dem
Schwungrad.
Ja, den hatte ich.
Du Evil Arschloch. Knievel. Du hast so einen Scheiß gekriegt und ich nicht.
Ich überflüssige Rotze.
Ich weiß. Aber hey, damals, das wäre schon cool.
Ja, gewesen. Und damit dann aber das halbe Wohnzimmer lahmgelegt, weißt du, also in Schutt und Asche gelegt, weil natürlich warst du dann irgendwie zu faul, irgendwo hinzulatschen, wo eine schöne Straße ist, und hast du dann immer irgendwie im Haus fahren lassen. Wing! Schepper, 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 schepper. Naja. Na, die Bildkomposition ist ja auch immer so, also jetzt dieser Alien ist ein bisschen, das sieht halt auch schon gestaged aus, ne? Aber die anderen Bilder, also gerade hier so Image 2, Image 3, also von Billy Meyer, das ist ja auch also einmal so schräg über einen Mofa-Lenker fotografiert, im Hintergrund Berge, dann das andere ist auch so eine Allgäu-Landschaft, wo ein UFO drüber fliegt, und das sind halt auch immer so eine Inszenierung wie: Ich war zufälligerweise mit meiner Frau spazieren, als plötzlich, weißt du, so ist das immer so eine Geschichte dahinter, so, Mensch, so ein Zufall, so, das gibt's ja gar nicht, das ist ja, und auch immer ja, irgendwo einsam, da sind auch nicht noch mehr Leute, die das dann bestätigen könnten und sowas.
Naja, also ein bildkompositorisch, also die arbeiten alle mit Unschärfe,
ja.
Das ist schon mal klar, wahrscheinlich werden die natürlich auch ganz bewusst mit irgendwelchen Billo-Wegwerfkameras gemacht.
Genau.
Und dann sind die Kompositionen immer so gewollt zufällig,
genau, ne?
Weil du hast natürlich, wenn dein echtes UFO wäre, würdest du natürlich im Schock, dass die Kamera hochreißen und irgendwie versuchen, das draufzukriegen, und hättest auch keine Zeit, jetzt irgendwo noch Belichtung einzustellen und so weiter. Und das spiegeln die schon ganz gut wieder, ja, die Bilder.
Ja.
Dieses um Gottes Willen.
Ich habe eben behauptet, als du sagst, wir haben alle 4K-Kameras in der Tasche, habe ich eben behauptet, es gäbe keine UFO-Fotos mehr. Gibt's wirklich keine UFO-Fotos mehr?
Ich weiß nicht, das wäre mal eine, hier, Community.
Genau.
Hasso,
wir geben die Frage weiter an die Community. Nein, aber mal ernsthaft, gibt es aktuelle UFO-Fotos, die dann auch wirklich, ich sag mal, mit 21. Jahrhundert fotografischen Standards entsprechen? Oder gibt's da auch dann wieder nur die Parodien letztendlich?
Also ich denke immer weniger natürlich. Und was ich jetzt kürzlich, ging noch mal durch die Medien, diese UFO von NASA, diese oder von der Air Force oder so, diese UFO-Sichtungen, die sie da auf irgendwelchen Infrarotradar-Videos und sonst was hatten, wo dann auch so ein paar von denen gesagt haben, das sei total echt und alles, wo sich dann hinterher halt, ja, wo du halt auch nur irgendwelche verwackelten Dinge siehst, irgendeinen Punkt, der über den Horizont schießt und der aber genauso gut auch ein Kameraartefakt sein könnte. Also was Aktuelles, Neues ist mir jetzt, also ich glaube auch heute, wenn du heute so boah, geiles UFO-Bild hast, so mit richtig echt, dann würde dir das eh keiner abnehmen.
Ja.
Weil die Bilder heute so gut gefaked werden können. Du kannst ja heute fotorealistischen Scheiß machen mit Unreal Engine und allem Möglichen.
Ach ja. So ein bisschen ist die ganze Romantik weg, ne?
Die UFO-Romantik.
UFO-Romantik. Nächste Frage kommt von Jan. Ich fotografiere seit 20 Jahren immer mal wieder, eher so schubweise, kenne ich, und dann wieder Monate oder Jahre lang nicht. Weil ich gerne von verschiedenen Endgeräten auf meine Fotosammlung zugreifen will, habe ich aktuell das Adobe-Abo mit Lightroom CC für knapp 12 € im Monat. Hui. Aber bei jeder Abbuchung wird mir schmerzlich bewusst, dass ich das Geld eigentlich nur für die Aufbewahrung bezahle. Gibt es eine bessere und günstigere Art, meine über die Jahre angesammelten Fotos gut verwaltet vorrätig zu halten und dabei auch nicht auf so schöne Dinge wie Personenerkennung, Geotagging und Tags verzichten zu müssen? Boah. Für lau?
Also, ja, das für lau ist immer schwieriger. Es gab ja so diverse Services, die dir das auch angeboten haben für lau, aber letztendlich werden die halt immer von der Realität eingeholt, dass Plattenplatz Geld kostet und Transfer übers Netz und so weiter.
Kann Flickr sowas?
Ja, aber Flickr macht ja auch nur noch 1000 Bilder für gratis.
Ja, aber selbst für bezahlen, weil ich weiß gar nicht, was es kostet. Ich habe irgendwie das
wenn
Gefühl,
du bezahlst bei Flickr, dann kannst du, glaube ich, sogar Originale dort parken. Aber es kostet halt. Ja. Also auch bei Apple zahlst du natürlich mittlerweile für den Speicherplatz. Bei Google, wenn du da eine gewisse Menge überschreitest, zahlst du auch. Das ist auch so ein Ding, geben wir an die Community weiter. Habt ihr irgendwie Sachen, die dann auch vor allem dauerhaft sind? Weißt du, weil das bringt ja nichts, wenn du dein Terabyte Bilder da hochschiebst über Wochen oder so, über deine langsame Leitung, und dann 14 Tage später kommen die und sagen, wow, jetzt kostet es doch was, und dann musst du wieder umziehen.
Ja.
Das, also eine günstige Art und Weise, Bilder online verwaltet hoch vorzuhalten mit Personenerkennung, Geotagging, Tags.
Für weniger als 12 € im Monat. Was kostet denn Flickr?
Ich weiß gar nicht.
Also ja, Flickr macht keine Personenerkennung. Ja.
Machen sie nicht. Und ja, nee, also kann ich jetzt so ganz spontan leider nichts dazu sagen.
Tja. Man könnte es höchstens dann, ja, oder so eine Kaskade an Sachen, ne, dass du sagst, okay, ich mache meine Personenerkennung mit Apple Fotos, aber mein Storage halt bei Flickr. irgendwie und das geht ja auch, du kannst ja auch aus Apple Fotos zu Flickr hochladen, dass dann halt sagst, mach mal hier Gesichtserkennung drüber und alle Gesichter von Chris Marquardt lädst du halt in das Album Chris Marquardt Gesichter oder so.
Vielleicht sowas. Das ist halt schon irgendwie wieder zu viel händisches Management. Das stimmt, ja. Und dann bist du relativ schnell wieder an dem Punkt, wo es halt plötzlich wieder nicht funktioniert, so wie manuelle Backups anwerfen oder so. Das machst du 14 Tage und dann schleicht sich das aus. Also bei mir zumindest.
Ja, ja, ist so. Ja, 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 klar. Ich hab auch gerade mir wieder und dann vor allen Dingen dann für unterwegs Backups dann den großen USB-Stick, ne, 128 Gigabyte oder wie viel, mittlerweile noch größer. Und den verbummelst du dann aber auch alle halbe Jahr. So geht's mir. Ich kaufe mir halt alle halbe Jahr einen neuen großen USB-Stick, damit ich unterwegs auch Backups machen kann, wenn ich mal gerade schlechtes Internet habe oder so.
Der geht dahin, wo die Einzelsocken hingehen.
In die Fischbüchsenschale.
Genau.
Poloni schreibt, wie entwickelt man einen Stil? Nee, warte mal, habe ich jetzt was überblättert? Nee, doch, da. Wie entwickelt man einen Stil? Was ich meine, auf Instagram, Flickr etc. sieht man immer wieder die Portfolios von Fotografen und man erkennt über die einzelnen Bilder hinweg, dass das ihre sind, weil sie in Sachen Farben, Zuschnitt, Inszenierung einfach irgendwie einheitlich sind. Wie geht das? Wenn ich meine Instagram-Seite anschaue, sieht's aus wie Kraut und Rüben. Meine übrigens auch.
Meine auch. Also, Stil ist immer so ein Ding, so ein Wiedererkennungsmerkmal. Dieses Bild sieht aus wie ein Holgi-Bild.
Ja.
Und du hast natürlich bei so Menschen, die ausgestellt werden oder auch irgendwie ihre Portfolios selber zusammentun, hast du natürlich so einen Auswahleffekt. Also Picasso.
Ne? Ja.
Siehst du, der Picasso hat halt seine Bilder und da sind halt immer diese komischen abstrakten Männchen und Zeug. Und das ist Picasso für viele, obwohl der auch total viele sachliche Dinge gemalt hat. Zeichnungen von Picasso sind der Hammer. Der hat ganz viele Sachen drauf gehabt. Ansel Adams, der mit seinen Landschaftsbildern aus, großformatige Landschaftsbilder aus Amerika, dass der auch Street-Fotografie gemacht hat oder viel mit Sofortbild gemacht hat, das ist nicht bekannt oder den meisten nicht. Also trotzdem, wenn man natürlich sowas finden möchte bei sich, bei mir funktioniert das immer ganz gut, wenn ich einfach mal durch meine Bilder durchgehe und die mal gruppiere nach Mustern. Ich versuche da Muster zu finden. Also einfach mal so Sammlungen aufmache und sage, hier kommen mal alle Menschen rein, hier kommen mal alle Landschaften rein, hier kommen mal alle. Und dann findest du dann darunter wieder irgendwelche Gruppen und dann merkst du so, das mache ich so und so ganz gerne und das ist mehr ich als das andere. Also man kann sich selber da so ein bisschen in seinen Bildern finden.
Meinst du, dass so jemand wie Ansel Adams oder überhaupt irgendwie die großen Fotografen, dass die sich vorher überlegt haben, dass sie einen besonderen Stil machen wollen oder haben die sich irgendwann in diesem Stil wiedergefunden
das
und
meine
ihn
ich
dann
damit
ausgebaut?
Das ist wahrscheinlich so. Du wirst natürlich dann für irgendwas gesehen und auch bekannter dadurch und dann ist es, glaube ich, relativ logisch, dass man da auch noch mal eins draufsetzt und vielleicht an der Stelle weitermacht. Weil viele wollen auch gesehen werden, ne? So gewisses Mitteilungsbedürfnis haben wahrscheinlich viele, die selber ausstellen und dann findest du was und das läuft und Leute finden das cool und klasse und das ist was, womit du dich eh gerne beschäftigst, dann wirst du da natürlich noch ein bisschen weitermachen. Und es gibt ja, also in dem Kontext immer noch ganz lustig, so, wofür sind Leute bekannt?
Ja.
Das suchen die sich oft nicht selber raus erstmal. Aber wusstest du, dass Bryan Adams ein super Fotograf ist?
Du meinst die Rache Kanadas?
Oder, ja, genau. Oder Leonard Nimoy war ein super Fotograf. Jeff Bridges,
super Fotograf. Big Lebowski ist ein super Fotograf? Mhm. Geil.
Kannst du mal ein bisschen rumgoogeln, Jeff Bridges Photography.
Okay.
Der hat dann ganz viele so auch so Schwarz-Weiß-Aufnahmen mit einer White-Looks, mit einer Breitformat-Kamera vom Set irgendwie. Das ist geiles Zeug.
Ach, da habe ich ja mal was zu gucken. Ach, schön.
Genau. Deshalb, ne, also wofür man bekannt wird, das sucht man sich vielleicht gar nicht so richtig raus. Oder man weiß hinterher, man kriegt so mit der Zeit raus, dass Leute nur mehr machen als nur das eine
Ding. Ja. Gerold schreibt, hallo ihr Schnuggel. Ich war neulich auf Reddit in einer Debatte zum Trailer zu The Matrix Resurrections unterwegs, der übrigens fantastisch aussieht. Da gab es eine Diskussion darum, wie sich der farbenfrohe Look des Trailers rekonstruieren ließe, und es ging die Frage rum, ob jemand eine passende LUT hat. Kann Chris mal erklären, was eine LUT, also eine Lookup Table, ist? Oder anders gefragt, was hat es denn damit sich auf?
Eine LUT. Eine Lookup-Table. Es ist eine Übersetzungstabelle, die aus einem Farb- und Helligkeitswert einen anderen macht.
Hä?
Also.
du guckst in tote Augen gerade, aber ja.
Naja, also stell dir vor, du hast ein Bild, was schön neutral ist farblich. Und jetzt gehst du her und sagst, alle dunklen Pixel sollen ein bisschen dunkler werden, alle hellen ein bisschen heller.
Mhm.
Hast du mehr Kontrast.
Mhm.
Das könntest du einfach für jeden Helligkeitswert einen neuen Helligkeitswert hinterlegen in einer Tabelle.
Aha.
Und das würde genau das Gleiche machen. Würde quasi jedes Pixel anschauen und dann in der Tabelle nachschauen, wie soll das denn aussehen, wenn es hinten rauskommt.
Mhm.
Und diese Lookup-Table, die macht dann quasi Kontraste, Farben, verändert die. Soweit, so gut. Jetzt hast du einen Film, Kino, Hollywood. Mhm. Und da hast du im Prinzip zwei Farbschritte, die da gemacht werden. Also das Ding wird gefilmt,
ja.
Und dann wird das erstmal farbkorrigiert.
Color Matching, ja.
Das ist Farbkorrektur, ist erstmal, mach es neutral.
Ja.
Mach es so, dass alle Bilder von allen Kameras gleich neutral aussehen.
Genau, gleichmäßige Overall Loudness im Podcast.
So ungefähr.
Genau. Ja.
Und jetzt kommt hinten der zweite Schritt, und der nennt sich Color Grading. Und dieses Grading, da sitzen dann Menschen, die tatsächlich Koloristinnen, Koloristen, die das beruflich machen, die jetzt hergehen und diesem Film einen, in Anführungszeichen, ich mag das Wort eigentlich, aber einen Look aufdrücken.
Ah, okay. Also dass es dann immer irgendwie gleich aussieht, als wäre es durchgehend mit einem und demselben Filter gefilmt, so ein bisschen wie bei Top Gear, wo du immer diesen Hell-Dunkel-Verlauf von oben nach unten hast.
Zum Beispiel,
ja.
Dass du hast also einen Look, der das in irgendeiner Form, der die Stimmung, die darüber kommen soll, unterstützt. Mein Lieblingsbeispiel ist immer noch der Original Matrix.
Wie Original Matrix?
Matrix der erste.
Ja. Ach so, ja, okay.
Matrix 1, und wenn man sich den mal anschaut, dann gibt's halt zwei Farbdinger.
Entschuldigung, bei mir ist gerade ein Video losgelaufen.
Genau, da gibt es quasi zwei Farbstile. Der eine ist in der Matrix, also wo alles in diesem unechten Matrix-Dingens ist. Und das hat alles unglaublich viel Grün und ganz wenig Blau. Das hatten wir hier schon mal besprochen. Und dann gibt es dieses, in dem Moment, wo bei Neo der Stecker gezogen wird und der quasi in die reale Welt kommt.
Dann wird's grau.
Ja. Wird es blau, dann kommen plötzlich so Tageslichttöne, dann wird das anders. Und ich habe dir gerade ein Video über einen Zaun geworfen, wo jemand mal sich den Spaß gemacht hat und diese grünen Matrix-Szenen mal farbkorrigiert hat. Das macht eine komplett andere Stimmung.
Ja, krass.
Es wird plötzlich alles viel natürlicher, frischer und so.
Und man merkt es halt gar nicht wirklich. Nee, also,
das ist Grading, das heißt, die wussten, da geht was. Wenn du dir Oh Brother, Where Art Thou anschaust, den Film.
Der ist im Wesentlichen gelb, ne? War der, oder?
Der hat ganz viele warme Töne, obwohl die das so nicht gedreht haben. Da waren die Felder, die da in dem Film alle gelb sind, so diese gelben Weizenfelder, die waren grün im Saft, als sie das gedreht haben. Das war einer der ersten Filme, der digital gecolor-graded wurde. Und das auch sehr extrem dann durchzieht. Aber diese Farben, die unterstützen dann eine Stimmung. Das könnte eine Wärme sein, eine Kühle sein. Das kann eben wie bei Matrix irgendwie dieser Grünstich sein, der alles irgendwie so unwirklich und leicht fake macht und so. Und das machen die LUTs. Also so eine LUT, die man quasi auf ein Bild drauf wirft, wo dann hinten ein Look rauskommt. Fällt.
Das heißt, ist aber, okay, ich versuche gerade zu verstehen, also ich frage mich, die ganze Zeit frage ich mich noch, wozu brauche ich eine Tabelle dafür? Aber es ist nicht eine Tabelle, in der ich was nachgucke, sondern das ist eine
Datei, definierte Farbskala
für diesen einen Film sozusagen. Ja, genau.
Die diesen Look, das passiert unter der Haube alles.
Ja, okay.
Du hast quasi einen Dialog, da suchst du dir deine LUT aus, das sind Dateien, die du dir runterlädst. Und dann wird das auf die Bilder angewandt. Und jetzt fragt also Gerold, ob es so eine LUT gäbe, der man quasi diesen Look von diesem Matrix Resurrections Trailer rekonstruieren könnte. Das Problem ist nur, dass das ist nicht so, dass sie jetzt bei so einem Film einfach eine Latte oben drüber werfen und fertig. Das wäre schön, wenn das so wäre, aber da wird quasi jedes Bild wird angeschaut. Bei jedem Bild wird geguckt, wie viel Grünton, wo muss ich das Blau hinziehen, wie mache ich die Kontraste und so weiter. Das heißt, irgendwie was Bestehendes nehmen, irgendeine Latte runterladen, die Matrix Resurrections heißt und die da drauf werfen, wird dir nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Da steckt einfach total viel Know-how und
Wenn du sagst, jedes Bild wird angeguckt, da sitzt ja jetzt nicht irgendwie irgendeine studentische Hilfskraft, die jeden einzelnen Frame sich anguckt.
Nee, jede Szene.
Jede Szene,
okay. Oder jede Kameraeinstellung,
ja,
okay, quasi.
Okay, ja. Ja, das lässt sich ja machen.
Da wird halt wirklich durch Stück für Stück wird das dahin korrigiert, wo es sein muss, um der Story zu helfen. Ja. Und ich habe mir den übrigens angeguckt, den Trailer. Der ist farblich knackig, aber jetzt nicht irgendwie. Also der fällt jetzt nicht so aus dem Rahmen, finde ich. Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Vielleicht habe ich auch einen anderen Trailer gesehen.
Ah. So. Nächste Frage kommt von Sabine. Hallo, ich bin erst ganz neu auf diesen Podcast gestoßen. Hallo Sabine, willkommen.
Hallo Sabine.
Weil ich mir gerade erst meine allererste Kamera gekauft habe, eine gebrauchte Sony Alpha 77. Ich mag sie sehr gerne. Alpha 77 II, Verzeihung. Ich mag sie sehr gerne. Aber meine Frage, wie seid ihr eigentlich zur Fotografie gekommen und habt gemerkt, dass das euer Ding ist?
Soll ich anfangen?
Ich dachte, weil ich rede eh immer so viel.
Das hat sich reingeschlichen. Also ich habe früher schon als Kind irgendwie mit so einer kompakten rumgeknipst, ein bisschen, wenn meine Eltern mal wieder großzügig waren und den Film entwickelt haben oder so, ohne Ziel mehr, nur so. Aber ich fand das irgendwie ganz cool und vor allem fand ich für mich persönlich cool, dass da zwei Sachen zusammenkommen für mich, die ich beide gerne mache. Und das eine ist diese künstlerische Seite, also die gestalterische Seite, und das andere ist die Technik. Mhm. Weil Fotografie geht erstmal ohne Technik nicht wirklich. Mhm. Es wird immer einfacher und so weiter, aber wenn du Kontrolle haben willst über das Ergebnis und dich nicht einer Maschine ausliefern möchtest, dann bist du halt gezwungen, dich auch mit der Technik zu beschäftigen. Und da ich das gerne tue, habe ich da viel gemacht. Und als dann die Podcasterei losging und ich mich gefragt habe, worüber möchte ich denn mal reden, war die Fotografie relativ weit vorne. Und seither habe ich mich so intensiv damit beschäftigt, wie ich mich vorher noch nie mit irgendwas im Leben beschäftigt habe. Und deshalb bin ich bei der Fotografie.
Wir sind der gleiche Jahrgang, oder? 69?
Nee. 69,
Ende Mai. Wie war das bei dir? Also, weil ich weiß, das als Kind und junger Jugendlicher, also was weiß ich, so 10, 12, 14 Jahre, ne? So, also 70er, 80er, späte 70er, frühe 80er, da war Fotografie eigentlich das die hightechigste Hightech,
schon,
die man so in der Tasche oder in der Hand haben konnte. Also es gab teilweise noch Schwarz-Weiß-Fernseher in Wohnzimmern. Fernbedienungen für den Fernseher waren was total Abgefahrenes.
Ultraschallfernbedienungen,
wo du mit dem Schlüsselbund umschalten konntest, wenn du dich genug vom Fernseher geschüttelt hast und so. Daran erinnere ich mich, dass ich das immer irgendwie faszinierend fand. Du hast so eine kleine Kiste in der Tasche, guckst durch, drückst drauf und am Ende kommt ein Foto raus. Das fand ich irgendwie schon faszinierend. Das ist
Du hattest vor allem diese unglaublichen Kataloge, diese riesen Aufklapp-Prospekte von Fotokoch und so.
Ja, das dann auch noch,
klar. Wo dann so Millionen an oder Tausende an kleinen Bildern nebeneinander von den neuesten Kameras und Objektiven und so weiter. Mich hat das total fasziniert damals.
Genau, und diese ganze Welt war ja auch eine Hightech-Welt. Also es ist ja nicht so wie heute. Heute ist auch eine Hightech-Welt, aber heute ist halt, ja gut, da gibt's halt die Kamerahersteller, aber es gibt halt auch die Computerhersteller, es gibt die Hersteller. Damals war, ich weiß so, von einem Grundschulfreund von mir, der Onkel von Dirk, der Onkel von Dirk hat gearbeitet in Köln bei Foto Lambertin. Einer der zwei großen Händler in Köln war das damals. Und Dirks Onkel ist regelmäßig nach Asien geflogen, um da auf irgendwelche Messen zu gehen und hat den neuesten Hot Shit irgendwie erzählt. Das war auch total faszinierend. Also das war so das Erste, wo ich so dachte, mein Vater hat auch schon immer viel fotografiert, er hat viel Dias gemacht. die ich auch irgendwie gerne noch alle mal digitalisieren würde, aber es ist ein solcher furchtbarer Aufwand.
Ja, parallel dann Walkman, Discman, CD, ne, so Zeug, das kam alles so zu einer ähnlichen Zeit zusammen.
Ja.
Also das war so die zweite Technikecke, die mich fasziniert hat, der ganze Hi-Fi-Bereich.
Ja, genau. Und also mein Vater hat halt immer viel fotografiert, hat halt immer eine Spiegelreflexkamera dabei gehabt, wenn wir in Urlaub gefahren sind und so. Und ich fand das halt auch toll, dass du einfach dieses Erinnerungen festhalten. So, das fand ich als Kind und Jugendlicher ganz geil. Und als junger Erwachsener dann, also meine erste Spiegelreflexkamera, eine Nikon F301 war das. Ich weiß, mein bester Freund hat damals schon ordentlich fotografiert. Also der hat das so ernst gemeint. Und ich habe immer sehr viel gearbeitet, auch nebenbei während der Schule und so, und hatte vergleichsweise viel Geld, so dass ich mir dann auch einfach so eine Kamera kaufen konnte. Gebraucht natürlich, ne? Neu hat man sich sowas damals nicht geholt. Und das war so, also zum einen zum überhaupt Fotografieren, Erinnerung, Snapshot-Fotografie. Also eigentlich hätte ich damals schon das Handy gebraucht zum Fotografieren. Und ganz, ganz viel gymnasiale, adoleszente Distinktionsgewinnerei. Also das war auch schon so, ne, so, wir hatten halt auch die Zeit im Abo, ne? Wir haben nicht nur Zigaretten geraucht, sondern auch Pfeife. Und natürlich haben wir eine Spiegelreflexkamera gehabt. Weißt du, so halt irgendwie.
Ja.
Das ist halt immer so ein bisschen Abgrenzung natürlich auch dabei gewesen.
Natürlich.
Aber das hat mich dann letztlich echt ganz gut versaut. Also diese erste Spiegelreflex, dann habe ich mir danach noch manuellere gekauft, auch von Nikon, haben wir schon mal drüber geredet, FE2 und FM2 habe ich immer noch hier rumliegen.
Ja, ich bin ja aus der Minolta-Fraktion.
Ja.
Ich hatte damals, mit 14 hatte ich mir tatsächlich vom Ferienjobben dann eine X700 gekauft, erste Spiegelreflex.
Und dann bin
lange die einzige, die ich hatte.
Und da bin ich irgendwie, das war schon während meiner Berufstätigkeit, früh, also Mitte der 90er habe ich mir die Nikon geholt. Und dann habe ich aber nie mehr Muße gefunden, weil ich auch damals auch sehr viel gearbeitet. Ich habe eigentlich mein Leben lang sehr viel gearbeitet. Habe ich die Muße nicht gefunden zu fotografieren und habe dann so eine immer dabei gehabt, weil ich noch damals habe ich noch beim Film gearbeitet, da musste sowieso sehr viele Fotos machen von Motivbesichtigungen und so. Entweder Polaroid für direkt und dann hatte ich immer so eine Olympus, diese kleine schwarze Olympus Mü hieß die. So eine kleine schwarze mit so einem Schieber, alles vollautomatisch, 35 mm Kleinbildkamera. Die hatte ich dann halt immer dabei. Mhm. Und dann hat es irgendwann aufgehört, weil ja, irgendwann hat es also halt aufgehört. Das war so, dann als die ersten Digitalkameras kamen, da habe ich im Grunde mit dem Fotografieren aufgehört, weil eigentlich hätte ich sowas gerne gehabt, war aber damals völlig unbezahlbar. Ja, und dann irgendwann hat es wieder angefangen. Und dann relativ kurz danach haben wir ja auch, glaube ich, hier mit dem Podcast angefangen, mit meiner ersten Fuji, ne?
Ich habe das sehr intensiv betrieben damals, bis Ende der 80er, Anfang der 90er, habe ich tatsächlich auch Bilder selbst entwickelt, vergrößert. Und ich weiß noch so, auf dem Fußboden der Besenkammer mit einem Fotopapier und Negativen drauf und einem aus einem Bilderrahmen geklauten aus einem Bilderrahmen geklauter Glasscheibe, dann irgendwie Kontaktabzüge gemacht mit der Deckenlampe.
Geil.
Und so. Also nee, da
so tief weiß ich, bin ich da ja nie eingestiegen.
Aber das ging nur so bis an Anfang der 90er und dann war auch, da war dann Abi rum und Studium und andere Sachen umziehen und was weiß ich alles. Da hat sich dann viel geändert und da habe ich dann tatsächlich ganz wenig nur noch fotografiert. Auch weil ich dann keine Kohle mehr hatte dafür, weil das hat ja jedes Mal Geld gekostet. Und das hat so bis tatsächlich Anfang der 2000er gedauert, bis ich dann so langsam in Richtung digital gegangen bin.
Weißt du noch, was deine erste digitale war?
Ja, eine HP irgendwas, eine kompakte, so Point and Shoot ohne was Einstellbares. Aha. Und damals habe ich bei HP gearbeitet und die hatten die für Mitarbeiter recht günstig und dann habe ich mir die gekauft und war geflasht. Die Qualität war zwar im Vergleich zu dem, was ich mit der Spiegelreflex machen konnte, unterirdisch schlecht, aber, also so 2 Megapixel und so, aber dieser Schub durch das sofortige Feedback, also jeder, der das heute hört und irgendwie 18 Kameras zu Hause hat in diversen Smartphones und iPads und sonst was, wird lachen, aber das war tatsächlich so ein, das war der größte Kicker überhaupt, dass du das Bild sofort sehen konntest und dann auch sofort daraus lernen konntest.
Mhm.
was du jetzt falsch gemacht hast, was du anders machen könntest, es nochmal probieren und oh Gott, das kostet nichts mehr, weil, also gefühlt kostet nichts mehr, weil dann ist die Karte voll ist, löschst du die halt wieder und so weiter.
Weil bei mir auch 2004 habe ich mir dann meine erste digitale gekauft. Ich weiß auch nicht mehr, was das war, aber das war so eine, wo das also auch schon mit Zoom und so, aber so eine, die so aus, so dick wie so eine Zigarettenschachtel, wo praktisch über so ein Umlenkspiegel das Objektiv senkrecht drin stand, weißt du, so eine, dann hinten so Briefmarken Display war und die ganz schlechte Fotos gemacht hat. Gibt sogar noch 3-4 davon bei mir im Flickr. Die ältesten Flickr Fotos von mir sind damit entstanden. Und da habe ich halt überhaupt nichts dran gelernt. Und war dann auch entsprechend enttäuscht von digital und habe mir dann, glaube ich, 2010, 11, 12, irgendwann so in der Ecke habe ich mir meine, da habe ich irgendwann, und ich glaube sogar auf Twitter geschrieben, jetzt will ich mir endlich mal eine ordentliche Digitalkamera kaufen, hat wer eine Empfehlung. Und da ist mir dann die Fuji X100 empfohlen worden und dadurch bin ich da dann wieder hingekommen. Und dann habe ich mich auch zum ersten Mal mit so Sachen, das habe ich auch bei der Spiegelreflex damals nicht gemacht, da ging es mir immer nur um Belichtungszeit, also ist es verwackelt oder nicht, zum ersten Mal mit Schärfentiefe. Und Tiefenschärfe.
Da geht's dann los,
beschäftigt. Und ich meine, damals haben wir dann auch angefangen, diese Sendung aufzunehmen, oder? Die Schärfenwurst. Ich erinnere mich daran, dass ich, warte mal, so 2011 oder 12 im Urlaub meiner Ex, meiner damaligen Freundin, versucht habe, klarzumachen, wie das mit der Tiefenschärfe funktioniert, um dann irgendwann festzustellen, das interessiert die einfach einen Scheißdreck.
Der Nerd.
Und ich war dann einfach so höflich, sich die Scheiße anzuhören, die ich da erzählt habe.
Der Beginn dieser Fotoreihe auf Rind geht zurück auf das eine Foto, was du von diesen gebogenen Hochhäusern gepostet hast auf Twitter.
Stimmt,
das war. Weil das interne Processing der Kamera irgendwie bei Lightroom noch nicht angekommen ist.
Genau, das war aber dann schon die RX100, stimmt.
Genau, das war deine Sony RX100, die Lightroom, deren internes Computational Entbiegen der Bilder, die damalige Lightroom-Version noch nicht konnte. Und das hat dann interessante Fragen aufgeworfen. Und dann sind wir relativ schnell dann drauf gekommen, wir müssten uns doch mal hier in der Sendung drüber unterhalten.
Ja, mein Gott, machen wir das schon lange. Das ist ja entsetzlich. Die RX100 ist ja immer noch meine Traumkamera, ne? Immer noch. Und ich wüsste gerne, wo meine ist.
Fischdose.
Nee, die gibt's nicht mehr, diese Fischdosenecke. Und ich habe den fürchterlichen Verdacht, dass ich die wirklich mal in einem Leihwagen, also einem Mietwagen verloren habe.
Da freut sich jetzt jemand anders drüber.
Ich hoffe, dass eventuell steckt das Ding immer noch irgendwo in irgendeiner Ecke, weil das so klein ist. Aber da überlege ich wirklich, ob ich da nicht nochmal Geld in die Hand nehmen sollte, um mir eine neue zu holen. Weil die so angenehm vielseitig war. Naja, mal gucken. Jetzt haben wir doch wieder Gas, ne?
Ich nicht. Du bist das. Nee, lass mich da raus.
Genau,
lass mich
da mache ich nicht mit, das sage ich euch gleich.
Nichts mit zu tun, nein.
Christine schreibt, ich besitze zum Thema Reisefotografie, ich besitze eine 24 mm Festbrennweite, die ich zum Wandern und Bikepacking nutze. Bikepacking ist auch so ein neuer Trend übrigens.
Kenne ich nicht.
Wie war das?
Also Backpacking mit dem Bike natürlich.
Aber ja genau, Backpacking mit dem Bike. Also, aber halt nicht mit so viel Gepäck und so. Habe ich neulich auf Detektor FM eine ganze Sendung drüber gehört und habe auch gedacht, ja, aber ist so einfach nur mit dem Fahrrad wegfahren und ja.
Und Rucksack auf.
Genau. Damit fotografiere ich Landschaften, Blümchen am Wegesrand und mich per Fernauslöser. Nun komme ich damit an die Grenzen und würde mehr Weitwinkel haben wollen. Was empfehlt ihr? Eine weitere Festbrennweite oder ein Zoom? Oder wie Fred Fußbruch sagen würde, Ein Zoom.
Das ist jetzt ganz schwierig, weil ich kenne jetzt weder deine Fotografie, liebe Christine, noch weiß ich, was du an Erfahrung hast. Also ich persönlich bin ja jetzt mittlerweile doch sehr, sehr Festbrennweiten zentriert sozusagen. Ist halt. Aber die Zoom-Objektive sind auch gut und das hat auch mit den Ansprüchen zu tun. Die Zooms sind vielleicht ein Tacken weniger scharf als so eine Festbrennweite, aber ehrlich gesagt macht es auch nichts aus.
Genau.
Festbrennweiten sind tendenziell ein bisschen heller, das heißt, du kriegst ein bisschen mehr Licht rein. Das ist aber
leichter.
Bisschen leichter, aber das ist im Weitwinkelbereich jetzt auch wieder nicht so schlimm, weil da kannst du auch mit längeren Belichtungszeiten noch ordentlich fotografieren.
Also sagen wir mal so. Wenn du nur ein Objektiv dabei hast und dir das reicht, dann kannst du natürlich ein einfaches Weitwinkel draufklatschen. Aber wenn du möglichst wenig Gepäck, also möglichst wenig Gepäckaufwand dabei haben willst, dann würde ich mir so einen Zoom davor klacken.
Ich finde es ja sehr lobenswert, weil das auch eine meiner wichtigsten Übungen ist, sich tatsächlich mit einer Brennweite in die Welt zu begeben. Also sprich, sich von vornherein in den Möglichkeiten einzuschränken, weil das zwingt einen ja zur Kreativität.
Ja, aber wenn du jetzt, also Landschaften, Blümchen am Wegesrand und Selbstporträt, wenn mit 24 Millimeter, ich vermute mal, dass das jetzt eine APS-C ist, mit 24 Millimeter geht das noch, ne? Da endest du dann bei 35 Kleinbild. Mhm. Aber mach da jetzt mal 18 oder 16 drauf. Damit schränkst du dich, glaube ich, so sehr ein, weil damit fotografierst du keine Landschaften mehr.
Nee, dann müsstest also, du tatsächlich noch eine, du müsstest sie dann zusätzlich dabei
genau,
haben.
Genau, das meine ich. Und das,
nicht alleine damit genau. losziehen.
Und das wäre mir persönlich dann schon wieder zu sperrig, weil dann hast du immer wieder das falsche Objektiv drauf. Und darum würde ich dann, glaube ich, eher so ein kleines Zoom-Objektiv nehmen, das dann wenigstens so, weiß ich, von 16 bis, keine Ahnung was.
Ist wahrscheinlich sinnvoll. Mhm. Ansonsten gibt's ja zum Thema Weitwinkel auch noch Literatur.
Warte so. Mal. Gab es da nicht was von dieser Moni-Dingens?
Nee, von diesem Marquardt gab es
ein Weitwinkelbuch. Moment, was war denn das Moni-Buch, was wir immer wieder hoch... Was war das denn nochmal?
Meinst du den Fotoplaner von ihr oder meinst du ihr Buch die sieben Todsünden der Fotografie?
Die sieben Todsünden. Hier muss eigentlich auch wieder Hall hin. Die sieben Todsünden der Fotografie.
Ansonsten das Analogbuch, was wir gemacht haben.
Ach genau, Analog war von euch beiden, genau. Ja. Jetzt hier schreibt, wie ich an dieser Stelle immer gerne sage, Magnus oder wie wir Kölner sagen, Magnus.
Magnet.
Magnus, ne? Magnet, der Magnus, der magnetische Magnus. ihr beiden, ich habe eine einfache und vielleicht sogar doofe Frage. Nein, fast keine Frage ist doof, außer wenn ich sage, dass sie doof ist. Ich bin mit meiner Kamera viel in der Natur unterwegs und da gibt's viel Dreck. Also, wie haltet ihr eure Kameras sauber?
Ich bin der völlig falsche Mensch. Diese Frage ist dann den völlig falschen Menschen.
Das ist eine völlig dumme Frage, Magnus. Ich auch gar nicht. Ist, glaube ich, eher, was ich sage. Also manchmal gehe ich mit so einem Brillenputztuch, weil ich ja Brillenträger bin, so vorsichtig am Objektiv, wenn da irgendwie zu viel Schmodder ist. Aber ansonsten ist die.
Also, ich habe jetzt mittlerweile tatsächlich in der Regel beim Fotografieren irgendwo so ein Mikrofasertuch dabei. Aber nicht so ein kleines Brillenputztüchlein, sondern so eins, so 30 Zentimeter Kantenlänge für die Küche.
Jo. Gibt's übrigens auch als Brillenputztuch.
Ja.
Also auch in groß, ich glaube 30 oder 20, also ich habe eins in groß. Die sind ja noch feiner, die Brillenputztücher. Also kann ich nur empfehlen. Kriegst du hier beim Brillenhändler deines geringsten Misstrauens.
Das sind dann die Küchenteile sind eher so flauschig,
ja, genau.
So ein bisschen gröber, aber sowas habe ich und damit putze ich.
Aber flusen die nicht, die gröberen?
Nö.
Okay, dann ja, okay.
Nö, nee, und damit kannst du, wenn es ordentlich sauber ist, kannst du mit natürlich die Linsen putzen. Mhm. Und wenn die Kamera selber dreckig ist, weil du die irgendwann mal in Dreck gelegt hast, um da irgendwie ein Foto zu machen, kann man sowas auch mal feucht machen und damit abwischen. Mehr tue ich da nicht.
Es ist mir ich bin halt auch nicht so hart unterwegs, dass meine Kamera ernsthaft dreckig wird. Sondern ich laufe immer nur auf Asphalt rum und
so. Aber ich habe ja sogar in der Regel nie einen Objektivdeckel drauf oder so. Also insofern, ich bin da echt nicht der Richtige. Es gibt total tolle Produkte mit speziellen Reinigungspapierchen und Kameraschutz aus Plaste und Gummirüstung für die Kamera und was weiß ich alles. Ist mir alles. Ich sage immer, es soll nichts zwischen mir und dem Foto stehen. Und je mehr man da irgendwie hat und schützt und Häkeldeckchen und so, desto mehr, desto schwieriger wird das dann halt irgendwie damit zu arbeiten. Und so ein Tuch musst du auch immer irgendwo rumschleppen und bereithalten.
Ja,
und
ich hab's ja dann also im Zweifelsfall immer dabei wegen der Brille. Also
im Zweifel T-Shirt.
Genau. Im Zweifel Fließjacke, so Schmier. Beste übrigens, das allerbeste, um Brille und ähnliche Sachen zu reinigen, ist Merino. Weil da ist so viel Fett in dieser Merino-Wolle, dass du hinterher so einen Grauschleier auf allem hast. Das ist sehr schön.
Ich habe da ein Schlüsselerlebnis. Ich habe vor Jahren mal mit meiner Mutter zusammen ein Kochbuch gemacht. Mhm. Und da war dann ein Fotograf, der diese Fotos dafür gemacht hat. Also das hat dann richtig einer gemacht, der nichts anderes tut, außer Kochbücher. So richtig in einer eigenen kleinen Halle mit lauter verschiedenen Töpfen und Tellern und was weiß ich. Also der hat wändehohe Regale mit Zubehör für die verschiedenen Bestecke und Tischplatten und was weiß ich alles. Mhm. Also wirklich so alles die da. Und dann natürlich eine Küche und einen Koch, der dann gekocht hat und so weiter. Und das war zu einem Zeitpunkt, wo der gerade umgestellt hat auf digital oder dabei war, umzustellen auf digital. Der hat also seine Mittelformatkameras mit Film, mit denen er Fotos macht, dann hat er auch diese digitale mir mal gezeigt. Und ich habe da, wie gesagt, so ein paar Tage verbracht und ein bisschen geholfen und was gelernt dabei. Und dann zeigt er mir diese, was eine Hasselblatt damals noch nicht, also irgendwie eine Mittelformatkamera, die sind relativ modular, da hast du also den Body und dann hast du hinten so, da wo du den Film drauf machst, da ist halt dann dieses Teil, wo der Sensor drin ist quasi, die Elektronik, und vorne hast du dann so ein Vorderteil mit Verschluss, wo die Objektive drankommen, und dann nimmt er diese Kamera, macht die auseinander, zeigt mir diesen Mittelformatsensor und dann wischt er mit seinem T-Shirt den sauber. Also so ein freiliegender Sensor. Oh, und da war irgendwie Dreck drauf. Und dann nimmt er sein T-Shirt, macht so einmal so draufhauchen. So. Und dann wischt das Ding mit seinem T-Shirt. Und ja, das hat mich, und dann ich dann so. Und dann sagt er, nö, das hält dir aus. Ist okay.
Super.
Also würde ich jetzt nicht empfehlen.
Nee, aber ja, super. Aber der gefällt mir.
Der war so richtig völlig schmerzbefreit und der lebt heute noch davon. Also insofern ist es, ja.
Kann ja so schlimm nicht gewesen, genau, mir hat es auch nicht geschadet. Noch eine Frage, kommt von Petra. Wie lang sind wir denn eigentlich hier schon? Machen wir langsam Schluss oder machen wir einfach weiter?
Boah, machen wir noch 10 Minuten.
Oh, 10 Minuten. Frage von Petra. Habt ihr irgendwelche Tipps für jemanden, der Selbstporträts schießen möchte? Also in einer kreativen oder spannenden Art und Weise? Ja, iPhone also 13 Porträtmodus, ab dafür, ne?
Genau. Nee, ich habe da immer so, also ich mache ja viele so Gruppenbilder und so Zeug und da fällt auch mir meistens was ein. So Selbstporträts bin ich auch relativ unbedarft. Aber ich habe mal für die Shownotes dir gerade noch einen Link rübergeworfen. Mhm. Ich habe einfach mal gegoogelt Creative Self Portrait. Und mal geguckt, und da gibt's reihenweise Artikel mit richtig guten Tipps, also mit so für die Inspiration. Mhm. Und das ist hier so ein Artikel bei expertphotography.com, wo einfach mal 21 Arten, ein Selbstporträt zu schießen, drin sind. Und wenn man da mal so durchgeht, das geht von interessanten Lichteffekten, von Silhouetten, über Spiegelungen, über Detailfotografie, über was mit den Haaren machen, was mit irgendwie durchfotografieren durch irgendein Objekt, eine Scheibe oder so, und. Also es sind klasse Ideen, wirklich gute Ideen. Und im Zweifel einfach mal, such dir davon was raus, kopier das mal, spiel mal damit und guck mal, ob du das vielleicht noch für dich selbst ein bisschen erschließen und anpassen kannst.
Alex schreibt, ein Gruß in die Community, womit die nervige Radiofrage, darf ich noch jemanden grüßen, sauber umschifft ist. Ich bin überzeugte Nutzerin eines iMac zur Bearbeitung meiner Fotografien. Für den anstehenden Gerätewechsel überlege ich mir, ob es sinnig ist, auf einen vergleichbaren Mini-Mac zu wechseln und die ca. 900 Euro Ersparnis in einen Monitor zu stecken, der dann auch mal 2 Generationswechsel hält und hoffentlich nicht die ganze Ersparnis auffrisst. Finde ich persönlich eine total grandiose Idee. Ich habe mir ja dieses Jahr, glaube ich, sogar dieses oder letztes Jahr einen neuen iMac geholt nach vielen, vielen Jahren. Mhm. Und seit der ersten Minute, die ich damit arbeite, denke ich, shit, hättest du dir lieber mal einen fetteren Monitor geholt, einen breiteren vor allen Dingen, weil für meinen Audioschnitt natürlich Breite gut ist, und den einfach an irgendein Gerät angeflanscht, an meinen Laptop oder so, na egal. Auf was müsste ich bei solch einem Monitorkauf achten? Dass ich das Teil kalibrieren muss, hat Chris ja schon mehrmals erzählt. Aber welche Werte eines Monitors sind für die Bearbeitung von Fotos wichtig und unbedingt zu beachten?
Also ich habe meinen letzten Monitor im Jahr 2005 gekauft.
17 Zoll, so eine Röhre?
Nee, das waren schon... Das waren zwei 19 Zöller waren okay. Das. Also damals noch auf Windows. Ja. Und dann bin ich irgendwann in dieses Apple-Universum abgerutscht Und habe seither eigentlich nur noch iMacs und MacBooks.
Ja.
Und ich weiß jetzt nicht, wie der aktuelle Stand ist bei den PC-Paneln, also bei den Bildschirmen. Aber meine Erinnerung ist zumindest, und das deckt sich auch ein bisschen mit dem, was ich so in den letzten Jahren immer wieder auch auf Workshops gesehen habe, dass so günstigere Panels, die halt nicht so High-End sind, dass die dann auch echt schwierig sind, die schön zu kriegen oder gut zu kriegen. Da hast du dann so Probleme mit Betrachtungswinkel zum Beispiel, dass die sehr winkelabhängig sind. Also wenn du nicht genau senkrecht drauf schaust, sondern ein bisschen zur Seite, dann gehen schon die Farben irgendwie anders.
Aber das wird dir doch bei so einem, ich sag mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du 300 Euro in 19 oder 21 Zoll Dell investierst, da wird das doch nicht mehr passieren, oder?
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich bin jetzt aus dem Markt quasi komplett raus. Ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, dass ich also früher tatsächlich diese Sachen kalibrieren musste oder profilieren musste, das heißt mit entsprechender Hardware dann das Zeug einstellen musste und das auch regelmäßig wiederholen musste und dass ich seit ich am Mac arbeite, es nie wieder anfassen musste. Die Farben kommen, dass die Dinger kommen ordentlich profiliert, die Panels ändern sich quasi nicht über die Zeit und die Qualität, die Farbqualität ist super. Das ist meine persönliche Erfahrung und das gibt mir so eine gewisse Ruhe, weil ich weiß, das, was ich bearbeite, das kommt hinten auch so raus, wie ich das möchte. Trotzdem kann man sich natürlich noch Monitore auch extern dranhängen oder eben ein Mac Mini nehmen und da dann entsprechend externe Monitore dranhängen. Was vielleicht sinnvoll ist, ist mal zu gucken, was der für einen Farbraum abdeckt. Also es gibt diese Farbräume, sRGB ist ein Farbraum. Mhm. Es gibt größere Farbräume, wie zum Beispiel Adobe RGB oder Profoto RGB. Das kann quasi kaum ein Monitor, der zumindest nicht in der üblichen Preisklasse. Profoto schon gar niemand, weil der ist viel zu groß und eigentlich gar nicht mehr richtig darstellbar durch die Technik. Aber sowas, was sRGB 100% abdeckt und möglicherweise auch Adobe RGB abdeckt, das wäre schon fürs Arbeiten an Fotos sinnvoll. Ansonsten machst du da Sachen in der Bearbeitung, die du nicht siehst.
Ja.
Das wäre so, wie wenn du eine Klangbearbeitung für den Podcast machst und den Bassbereich ändern möchtest, aber deine Lautsprecher können keinen Bass.
Ja, oder dann zu viel
hörst
Bass.
Dann hörst du nicht, was da passiert.
Genau.
Dann machst du da im Blindflug Dinge. Und das passiert halt bei Panels, die jetzt nicht unbedingt den richtigen großen Farbraum haben. Apple ist da mittlerweile auf dem sogenannten P3-Farbraum. Der ist relativ groß, der ist relativ gut. Da kommt noch ein Ding dazu, das aber eher im Videobereich wichtig ist. Und das ist die HDR-Fähigkeit. Also die Fähigkeit, einen hohen dynamischen Umfang darzustellen. Das heißt, hellere Höhen und dunklere Tiefen darzustellen, aber dann sind wir tatsächlich in Preisbereichen, die 900 Euro Ersparnis wahrscheinlich nicht mehr wirklich abdeckt.
Aber sonst ist die Trennung von CPU und Monitor eine echt gute Idee, finde ich.
Erstmal total sinnvoll, das aus einzelnen Komponenten zusammenzustellen. Ja, total, weil andererseits
also, ist ja immer eine Frage deines persönlichen Geschmacks und was machst du damit und so, aber ich merke das, wie gesagt, bei mir, ich habe sowieso immer einen Laptop, weil ich unterwegs viel unterwegs war und auch mit Sicherheit auch mal wieder sein werde. Das heißt, eigentlich sollte der Laptop die CPU sein und daran einen großen Monitor, weil du den halt immer austauschen kannst.
Ja.
Naja. Nächste Frage kommt von Holger. Ich habe gerade einige alte Folgen von Mythbusters gesehen, deswegen einfach die Frage, gibt es irgendwelche fotografischen Mythen, die ihr kennt und entweder wahr oder totaler Dummfug sind? Das lässt sich sehr einfach beantworten. Alle fotografischen Tipps und Tricks, die ich nenne, sind grundsätzlich Quatsch.
Nein, das stimmt doch nicht.
Stimmt. Wenn die Sonne fröhlich lacht, Blende 8 zum Beispiel.
Du hast schon ein bisschen gehört. Naja, diese Sprüche, also ich habe mir mal so 3-4 Sachen rausgeschrieben. Das erste ist, dass man für gute Fotos teures Equipment braucht. Ist natürlich Mumpitz.
Ja, vor allen Dingen heutzutage. Das war vor 10 Jahren war das vielleicht noch der Fall, aber heute ist das ja.
Es gibt keine schlechten Kameras. Fertig. Es gibt aber genügend Leute, die die schlechte Bilder machen, aber das liegt dann an den Leuten und nicht an den Kameras.
Ja.
Da kann man lernen und dann kann man auch mit mittelmäßigem Equipment super Bilder machen.
Ja.
Noch so ein Mythos, der auch immer rumgetragen wird, ist, manueller Modus ist immer am besten.
Du meinst komplett manuell?
Also dieses, ich stelle die Kamera auf M und dann macht die ja hier, muss ich Belichtung von Hand machen und so Zeug.
Ja.
Ich finde Automatik total cool, vor allem wenn es schnell gehen muss.
Ja, Zeitautomatik.
Und die heutigen Automatik
finde ich doof. außer du belichtest
lang. Je nach Anwendungsfall.
Ja, klar, stimmt schon.
Je nach Anwendungsfall. Aber du hast tatsächlich, heute können die Kameras so viel und ich finde es ganz cool, dass man sich dann auch mal so ein bisschen mehr auf das Eigentliche der Fotografie fokussieren kann. Das ist die Gestaltung, das ist die Geschichte, die man erzählen möchte. Und da steht halt, wenn man zu viel Technik machen muss, steht selbige auch gerne mal im Weg.
Ja.
Noch so ein Mythos, den ich ganz vehement ausdingsen möchte. Was macht man mit Mythen?
Ausmerzen
ist so martialisch.
Okay, radieren ist es, kommt aus.
Ein Mythos, den ich widerlegen möchte, ist, schlechtes Licht oder Regen oder Nebel machen schlechte Fotos.
Doch, das stimmt. Weil schlechtes Licht, Regen oder Nebel macht schlechte Laune und schlechte Laune macht schlechte Fotos.
Bei dir vielleicht. Nee, mich juckt's tatsächlich in den Fingern, wenn es mal wieder Nebel hat draußen, dass ich sag, oh, eigentlich müsstest du jetzt rausgehen, weil da kannst du interessante Sachen, wenn es bei Nacht ist, mit Licht machen, Lichtkegel und solche Geschichten. Bei Tag hast du Landschaften, die halt keinen Hintergrund mehr haben. Das sind irgendwie Bäume,
so halbe Fahrradfahrer und so.
Sowas, also das ist sagenhaft. Bei Regen hast du haben wir ja auch schon oft drüber geredet, hast du tolle Reflexionen, da spiegelt alles. Da gehst du mal, bei Licht gehst du mal in die Stadt und gehst mal dahin, wo ganz viel Leuchtreklame ist und so weiter. Mhm. Und dann gehst du mal mit der Kamera richtig tief runter und dann gibt's total geile Bilder mit super Reflexionen und Symmetrien und Zeug und so weiter. Und noch ein Mythos, den ich ganz oft höre, ist, das Subjekt bloß nicht in die Mitte packen.
Moment, das war der erste, also ich habe mir diese Fuji gekauft damals und habe von einer Fotografin beziehungsweise einer Filmemacherin, also ich habe mir die halt gekauft und habe auch gesagt, oh, ich komme noch gar nicht richtig mit klar und so. Und die sagte nur, merk dir einfach erstmal eins, das Objekt deiner Aufmerksamkeit oder was wir halt Subjekt nennen hier in der Sendung, das Subjekt nicht in die Mitte, sondern ein bisschen versetzt. Und ich finde, das hat richtig Wunder gewirkt damals.
Er tut's ja auch. Aber die Symmetrie im Bild macht ja auch was mit dem, wie sich's nachher anfühlt.
Ja.
Also Symmetrie bringt immer Balance, bringt Ruhe rein, bringt eine Zentriertheit rein. Und ich habe immer wieder auch Bilder, nicht nur, aber immer wieder Bilder, die, wenn ich sie so drittelig fotografiere, komponiere, dann wirken sie halt, das ist schon so fast schon so ein Klischee, so millionenmal gesehen. Mhm. Und wenn ich sie zentral in die Mitte nehme, mit Aufwand genau exakt so ausrichte, dass es wirklich symmetrisch ist und toll, dann bekommen die eine andere Strahlkraft. Das geht mal so, das ist nicht überall so. Aber so generell zu sagen, oh, das Wichtige im Bild nicht in die Mitte packen, und Drittelregel ist über alles und so. Nee, nicht immer. Auch mal trauen. Man darf ruhig auch mal was in die Mitte packen.
Mhm.
Ist völlig okay. Das waren meine Mythen.
Jetzt, letzte Frage. Moment, da. Kommt von bei Grabtars Hammer.
Bei Grabtars Hammer.
Was für Preise.
You shall be avenged.
Woher kommt dieser aktuelle Hype um analoge Fotografie? Klar, man kann seine Bilder schön teuer mit Chemie entwickeln, auf Papier bringen. Jeder Auslöser bedeutet, dass man nur einen halben Euro verknipst und so weiter. Aber was genau ist daran der Reiz? Ist es nicht genau dieser Kram, auf den viele Fotografen vor Jahren noch geschimpft haben, dass er die Fotografie so unnötig, umständlich und unzugänglich macht?
Mhm.
Ja. Meine Standardantwort bei solchen Sachen ist, und da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, als die Frage war, wie seid ihr eigentlich zur Fotografie gekommen? In unserer Generation sind die Eigentumswohnungen mittlerweile abbezahlt und wir können uns den Scheiß jetzt einfach leisten. Und genau darum kaufen wir den. Genau darum kaufen wir auch die Gameboys alle wieder für teuer Geld.
Sprich bitte von dir.
Darum kaufen wir die Gameboys für teuer Geld. Und weißt du, diesen ganzen Schrott, den wir damals irgendwie, der damals wehgetan, den wir uns nicht leisten konnten und sonst wie. Ich glaube, dass da sehr viel an diesem, ja, es ist im Grunde, ist das Sentimentalität.
Ja, ne? Das, ja, ja. Also, die Nostalgie ist ein Faktor, ganz klar.
Und bei mir, also bei mir persönlich tatsächlich dann auch, dass ich es jetzt erst zum ersten Mal begriffen habe und darum ganz geil fand. Ja.
Also ich habe da ungefähr 20 Punkte zu dem Thema, weil die Frage kommt natürlich immer wieder, was soll der Scheiß? Und es gibt auch genügend Ältere, die sagen, boah, ich bin ja froh, dass ich den Scheiß nicht mehr dass ich nicht mehr mit Chemie spielen muss und so weiter. Also Nostalgie, ja, ganz klar. Du hast Zugriff zu Sammlerstücken heute. Also das, was man früher so eine Hasselblatt, kann man sich heute leisten.
Ja.
Es ist ein Lernboost, sondersgleichen, vor allem wenn man bisher nur digital fotografiert hat, weil man muss tatsächlich Sachen richtig machen. Und das ist, das gibt eine unglaubliche Zufriedenheit, wenn man seine Skills verbessert, wenn man was dazulernt. Das macht mich immer total glücklich, wenn ich was Neues gelernt habe. Und dann ja, jedes Drücken auf den Auslöser kostet Geld, ne? Das heißt, die Bilder sind automatisch auch schon mal was wert. Du musst dich mit sowas wie Vorvisualisierung beschäftigen. Du kannst hinterher nicht mehr so viel ändern oder hast keinen direkten Review. Das heißt, du drückst auf den Knopf, aber du musst eigentlich vorher schon wissen, was da passiert. Das Ganze wird dann sich wieder in deiner digitalen Fotografie wiederfinden. Das heißt, du wirst anders fotografieren digital. Man produziert Einzelstücke zum Anfassen, ne, so Haptik. Das ist ja auch was, wenn es nicht immer nur auf dem Bildschirm ist, sondern wenn man es sich tatsächlich in die Finger nehmen kann. Und ein ganz wichtiges Ding, da komme ich immer wieder drauf zurück, ist, dass im Zeitpunkt des Auslösens viel mehr passiert, als wenn man das digital macht. Und zwar nicht nur der richtige Moment und wo man es drauf hält, sondern du verlagerst im Digitalen ganz viele Arbeitsschritte ans Ende des Prozesses. Machst viele Bilder und musst dann auswählen. Ja. Beim Analog machst du weniger Bilder, hast ja Auswahl schon vorher gemacht. Du entscheidest dich bei Analog von vornherein quasi entscheidest dich für einen Look. Also diese LUT von vorhin, ne? Ja. Die ist ja eingebaut in den Film. Stimmt. Wenn du einen Schwarz-Weiß-Film reinmachst, dann ist das halt Schwarz-Weiß. Und zwar mit den Kontrasten, die der hat. Ja. Das machst du beim Digitalen am Ende des Prozesses. Du hast wahrscheinlich von der Komposition her beim Digitalen mehr Möglichkeiten hinterher noch, weil du einfach mit hier 40 Megapixeln arbeitest. Das gibt das analoge Bild gar nicht her. Das heißt, du hast hinterher, beim Analogen hast du das Bild, so, fertig. Da willst du nicht mehr viel beschneiden. Beim Digitalen, boah, Ausschnitt, zweitrangig ist und
halt,
so weiter.
Es ist halt egaler, so insgesamt, das Digitale.
Das Problem ist, dass dann im Digitalen, du jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst, du dir auch noch unterbewusst ein kleines Stück Arbeit auf die Schultern lädst, was du später vielleicht machen musst. Also diese Unzufriedenheit dessen, dass die Leute hinterher mit den 1000 Bildern nochmal irgendwie was tun müssen, die kommt daher, dass man jedes Mal, wenn man auf den Auslöser drückt, sich Arbeit auflädt. Für später. Beim Analogen ist da viel von dieser Arbeit schon getan. Und das gibt
das heißt,
mir persönlich total viel Freiheit.
Der Energieeinsatz über den gesamten Prozess ist wahrscheinlich gar nicht so viel geringer beim Digitalen.
Nee, aber du verlagerst es. Und da gibt's dann genügend Leute, die da halt das Jagen quasi, ne? Peng, peng und so, das irgendwie total cool finden, aber hinterher dann die Wildsau auch nicht ausnehmen wollen. Weißt du? Das ist dann und es gibt tatsächlich Leute, kriege ich regelmäßig mit, die dann irgendwann keinen Bock mehr auf Fotografie haben, weil es am Ende immer so viel Arbeit macht.
Ja.
Und da ist analog ein super Mittel dagegen, weil du hast hinterher einfach deine, was weiß ich, 70 Bilder, zwei Filme voll und suchst dir die 5 besten aus oder 10, machst die groß und bist total glücklich damit.
Was ja ganz witzig ist, alle Leute, die ich kenne, die mit Leica fotografieren mit ihrer digitalen eher, als wäre es eine analoge.
Ja, das macht aber auch die Kamera so ein
Habitus, ne? Also dieses, das macht die Kamera.
Ja, vom Bedienkonzept und von allem her ist halt Leica eine Kamera, die jetzt nicht so mit viel Schnickschnack und hier noch ein HDR-Modus und da noch was weiß ich macht, sondern da hast du eine Belichtung, da hast du eine Belichtungszeit, da hast du eine Blende und da hast du eine ISO und ja, die können auch mehr, aber das ist so das Grundkonzept und diese Sachen sind auch zugänglich direkt per Hardware und deshalb ist es alles irgendwie, ist es direkter am Medium.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie Airbus fliegen oder Boeing fliegen. Habe ich mal mit einem Piloten geredet.
Ich wollte gerade sagen, woher kennst du den Unterschied?
Ja. Nee, hat mir mein Pilot erklärt, weil er sagt hier bei der Boeing, da bist du sehr nah am Fliegen noch dran.
Ah, und Airbus alles.
Wenn du einen Airbus fliegst, hast du einen Joystick.
Ja.
Und das Flugzeug macht irgendwie alles für dich quasi. Da wird halt viel, das ist wie das ESPM am Auto so ungefähr, ne? Da macht halt du kannst halt theoretisch nicht in unfliegbare Zustände kommen.
Aha.
Und bei einer Boeing, da bist du eher noch mit hier.
Ja,
mit
die fliegen ständig vom Himmel
und so. Ja, genau. Naja, das Licht, aber, und ich weiß auch nicht, ob das heute noch so ist. Das war vor 10 Jahren, hat er mir das erzählt. Sagt einfach, du bist halt, das ist ein anderes Konzept. Du bist da mehr näher dran. Und ich habe so das Gefühl, die Analogfotografie ist eher so Boeing-Fliegen. So. Gefühlt. Und das funktioniert bei manchen Leuten.
Was bei mir ja dann irgendwann auch wieder angefangen hat, ein bisschen zu nerven beim Analog, was heißt ein bisschen, was angefangen hat zu nerven bei der Analogfotografie ist, dass ich das Zeugs dann unbedingt selbst entwickeln wollte. Das hat mich dann unter Stress gesetzt, weil dann kriegst du es doch wieder nicht richtig digitalisiert, weil du willst es ja dann doch irgendwie herzeigen und ne. Ja, und jetzt habe ich gerade überlegt, die hier DM und so, die nehmen auch Schwarz-Weiß-Filme an, ne?
Ja.
Okay.
Kannst du, das geht dann noch wahrscheinlich zu CW oder so und da wird das dann entsprechend.
Vielleicht bringe ich es doch einfach wieder dahin. Obwohl das mit den Dosen und das Schnippeln und Einfädeln.
Wo, die werden das sogar für dich digitalisieren. Und es gibt auch Digitalisierungsservices, denen du deine Bilder schickst und dann zahlst du halt irgendwie ein paar Cent fürs Bild und kriegst dann einen Download zurück. Je nach Qualität zahlst du ein bisschen mehr oder weniger. Das ist auch relativ affordable, das Ganze.
Ja. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Wir haben noch Fragen. Eine nächste Sendung wird es auf jeden Fall geben. Reicht ruhig weiter Fragen ein, damit es auch eine übernächste Sendung geben wird. Die nächste Sendung, ich hoffe, du bist einverstanden, gibt es nicht mehr im Jahr 2021, denn ich würde gerne versuchen, was jetzt schon relativ zum Scheitern verurteilt aussieht, jedenfalls, ich würde gerne versuchen, den Rest dieses Jahres, also den Dezember, wenigstens ein bisschen kürzer zu treten.
Meinst du, dass diese Sendung noch dieses Jahr veröffentlicht
wird? Diese Sendung wird dieses Jahr noch veröffentlicht werden. Okay. Bei Grabtas dann, Hammer, du wirst veröffentlicht werden.
Dann wünschen wir euch schöne Weihnachten.
Und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Ist nicht tot.